Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 355. Heute mit dem Rückblick auf die WWE Survivor Series 2020. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Wunderschönen guten Abend, könnte man schon fast sagen.
Das ist korrekt. Draußen ist es schon dunkel, es ist wunderbar kalt draußen. Wie sich das gehört, die 34. WWE Survivor Series auf Patreon Steady haben Shaggy und ich letztens noch die Survivor Series 1993 neu kommentiert. Der Split der Hart-Brüder, All Americans gegen Foreign Fanatics, wie sich das gehört. Hier stand alles unter dem großen Slogan Best of the Best, wie bei Men in Black. Und Raw und SmackDown sind wieder Head-to-Head gegangen.
Sind sie wirklich? Also, das hat ja nicht mal einer mitgezählt. Also,
das ist richtig. Und es waren diesmal auch deutlich weniger Trikots zu sehen. Oder ist dir jetzt auch aufgefallen, dass nicht jeder Depp irgendwie jetzt sein Leibchen getragen hat?
Ja, ja, also es war wirklich nur Gimmick. Also du hattest ja nicht dieses Gefühl, ich will jetzt hier für meine Brand irgendwie gewinnen, sondern was auch okay ist, ne? Also erstmal, letztendlich ist es auch egal, aber ich mag trotzdem manchmal dieses Wir gegen die Gefühl, was du so bei Raw und SmackDown dann irgendwie hast. Also es gab auch keine Invasion oder so ein Kram. Ich fand das alles so ein bisschen mau. Also auch so nach den Matches kein Punktestand einblenden oder so. Da hast du gemerkt, es ist wirklich jetzt nur Raw gegen SmackDown, weil es eben Survivor Series ist und wir das immer so machen.
Ja, so hat sich dann eben auch angefühlt und zum Thema irgendwas ist nicht passiert, das ist eh das Motto dieser ganzen Survivor Series, weil es ist einiges nicht passiert, was wir uns im Vorfeld irgendwo da auch von versprochen haben. Nochmal ganz kurz zu den Leibchen, wie ich so schön gesagt habe. Das finde ich übrigens ganz witzig, weil ich habe mir irgendwann einen alten Podcast von Something to Wrestle angehört und da hat Bruce Pritchard gesagt, dass er das total dämlich fand, als diese Leibchen zum ersten Mal eingeführt worden sind, wo die ganzen Teams halt eben, die einen in blau, die anderen in rot, damit auch der größte Depp das sieht am TV. Und er hat gesagt, er hat das immer gehasst, weil er meinte, dass die Zuschauer werden doch in der Lage sein, im laufenden Match irgendwie nachvollziehen können, wer zu welchem Team gehört. Und obendrein hat er auch gesagt, dass natürlich das teilweise auch ein bisschen was von dem Look wegnimmt, ne? Wenn dann irgendwie muskulöse Leute irgendwie diese T-Shirts, egal ob es abgeschnitten oder nicht, tragen müssen. Deswegen fand ich es ganz nett, weil wenn man darauf geachtet hat, war es ja sehr, sehr oft so, dass die Wrestler ja die Outfits quasi in den passenden Farben getragen haben. Ja,
das fand ich, genau, das wollte ich nämlich auch sagen, das fand ich gut. Das hast du gerade bei dem Frauen-Five on Five-Match gemerkt.
Genau, auch bei den Herren hast du es dann teilweise gemerkt, dass hier und da ein bisschen blau, hier und da ein bisschen rot. Klar, ein AJ Styles hat die ganze Zeit als Captain das Ding getragen, hat aber auch einen C irgendwo auf der Hose gehabt. Ne? Das fand ich auch so eine.
Ja, unser Captain.
Ja. Nicht auf der Hose, auf seiner Jacke hat das.
Überall, glaube ich. Ja. Ich glaube, der hat irgendwie drei Stück oder sowas. Auf der Jacke auch noch und dann, ja. Fand ich gut.
Also deswegen, das war dann schon. Ich fand es eine kreative Art und Weise, wie man das dann aufgedröselt hat, auf jeden Fall deutlich schöner, als wenn jetzt die Wrestler und die Wrestlerinnen die ganze Zeit die T-Shirts tragen müssen. So, und damit würde ich sagen, kommen wir dann hier auch direkt zum Event und da wie immer natürlich zur Kickoff-Show. Es gab wieder Expertenpanel, wie sich das gehört. Und es gab einen vollkommen überraschenden Titelwechsel, lieber Kai. Weil da gesellte sich erst ein R-Truth zu dem Expertenpanel und dann tauchte der Gobbledygooker auf. Erstmal nichts Böses und es tauchte natürlich auch Akira Tozawa auf, samt Referee, da hat man gedacht, jetzt geht's hier rund und am Ende war es dann der Gobbledygooker, der sich hier den 24-7-Belt gesichert hat. Mann ey, der Gobbledygooker, Kai. Ihr habt letztens noch WrestleMania 17 hier gewatcht along, das erscheint im Dezember, da war der Gobbledygooker auch dabei in der Gimmick Battle Royale.
Ja, und auch hier, die Legacy lebt weiter, ne? Also er konnte einen Titel seinem Resümee hinzufügen, hochverdient, wirklich. Lange überfällig, Hochkaräter. ganz ehrlich, ich finde, das tut keinem weh, das passt irgendwie rein. So, du hast dann noch so ein Callback, warum nicht? Dann auch noch später in der Show, um diese grandiose Story noch abzuschließen, war es ja eben so, dass dann auch der Gobbledygooker noch Backstage rumläuft, dann eine große Spur aus Vogelfutter sieht, wirklich irgendwie 7 Säcke oder so, die da rumstanden, also anscheinend wirklich für sehr, sehr großen Hunger. Ich glaube, erst Tozawa hat ihn gepinnt und dann kam eben Truth von hinten mit so einem Sack Vogelfutter, hat ihn umgehauen, genau. Und sich den Titel wieder zurückgeholt. Ich sag, wie es ist, für sowas ist der Titel da. Also, so, weißt du, dann machst du einen Trailer weniger, irgendwie Werbung, wieder 50% auf alle Titel, wie es halt immer ist. Und dann machst du dafür irgendwie, zeigst auch mal so einen Titel. Ich finde das, ich mag das.
Nee, mir war das ein bisschen Mir war das ein bisschen zu albern. Muss ich sagen. Das war mir ein bisschen zu viel Roadrunner-Humor und das war schon verdammt drüber irgendwo. Das war mir ein bisschen zu viel. Aber klar, der Belt hat jetzt eindeutig nur noch Comedy-Status schon seit Wochen und Monaten. Ah, nee, da, also, ich weiß nicht. Vielleicht war ich heute einfach ein bisschen zu bitter drauf. Ich weiß es nicht. Also mich dafür amüsieren zu lassen. Das schon mal beiseite geschoben. Lass mal hier zu Dual Brand Battle Royale kommen, weil auch da waren einige Leute nicht dabei, von denen man vielleicht gedacht hätte, ja, dass sie auftreten würden, oder?
Dein Pick zum Beispiel, Big E, ne?
Ja.
Der hat auch gesagt, nee, ich bin raus.
Ja, wird sogar noch angekündigt im Vorfeld, der war jetzt nicht da. Es heißt, dass man ihn hier quasi nicht in die Battle Royale gesteckt hat, aus dem Grunde, dann hätte er sie auch gewinnen müssen, genauso wie auch ein Lars Sullivan. Da hat man auch echt damit gerechnet, dass der dabei wäre. Auch der war nicht dabei, damit man wollte offensichtlich sich noch die großen Momente für diese Leute aufheben. Auch ein Aleister Black und Cesaro waren nicht dabei, nur so als
Rand. Weißt du, Cesaro hat mich auch gewundert, wo der ist, weil Shinsuke war ja auch drin, also das fand ich komisch. Und gut, Aleister Black halt vielleicht auch die Selena Vega-Thematik, ne?
Ja, aber das waren so Namen, mit denen halt, also mit Cesaro hatte ich halt festgerechnet, mit Big E auch, Lars Sullivan, an den habe ich nicht gedacht, weil an den denke ich nie, das ist auch ganz gut für meine Gehirnschaltkreise. Aber ich fand es schon ein bisschen merkwürdig, dass da ein paar Leute gefehlt haben. Aber naja. Ja, und dann waren schließlich The Miz, die Mysterios und Murphy, die hier als Einziger eigentlich einen großen Entrance bekommen haben. The Miz auch in den Raw-Farben. Und ich habe mir da nur gedacht, naja, ist ja schon ein bisschen wahrscheinlich, dass der hier dann eine größere Rolle spielt, ne? Außerdem wichtig, dass sich der Mr. Money in the Bank hier nochmal zeigt. Also von daher, passt irgendwo.
Das war ja auch okay. Also Murphy war ja auch mein Pick. Um mal so ein bisschen in das Match reinzuspringen, ich finde, das war für das, was es sein sollte, ein Kickoff-Show-Match eben, hat mich das irgendwie gut angeheizt auf die Show. Das ist absolut nichts, was man sich nochmal angucken muss oder was irgendeine wichtige Bedeutung hat, außer dass du vielleicht sagst, yo, The Miz hat mal gewonnen. Also ich mag aber auch einfach Battle Royals und dafür war das echt vollkommen in Ordnung. Du hast so ein paar Sachen wieder aufgegriffen oder sowas. Also hier nochmal das Hurt-Business, zum Beispiel mit Cruise oder sowas. Also ich fand das nicht verkehrt. Das Finish hasse ich, war aber dann trotzdem schlauer gelöst als sonst, weil man hier dann irgendwie diesmal auch gekauft hat, dass ein Dominik nicht mitbekommt, dass ein Mist nicht eliminiert ist, weil sie dann so gemacht wurde, er rollt sich nochmal schnell rein, ist so dadurch wieder im Ring und wird dann unten drunter rausgekickt. Das war akzeptabel, aber ich hasse dieses Finish.
Ja, da habe ich auch schon online einiges Kritisches zugelesen. Ich muss sagen, du hast gerade angesprochen, also da war ein recht guter Flow drin und das hat man auch relativ clever gemacht, indem eigentlich immer eine bestimmte Paarung sehr im Fokus gestanden ist. Es ist sehr viel draußen passiert, teilweise auch hier und da auch mal auf dem Top Rope. Es wurde sehr viel daran gearbeitet, dass Leute irgendwie rausfliegen und das hat man relativ clever gemacht. Du hattest ein großes Tempo im Match natürlich, du hattest auch natürlich sehr, sehr viele talentierte Leute und du hattest auch hier und da immer wieder ein Spotlight auf bestimmten Wrestlern und ich mochte es beispielsweise auch, dass dann ein Chad Gable ja durchaus hier so seinen Moment bekommen hat, wo er nochmal gerade gegen den Dominik, das war ja eine gute Schlussphase dann irgendwie.
Ja, das sah auch gut aus, ne? Also generell auch hier das mit Rey Mysterio und Kalisto.
Auch gut,
wo,
ja.
Wo die große Spotlight hatten. Oder dann auch, also auch, wie gesagt, hier das Hurt-Business dann nochmal mit Cruise oder sowas. Aber auch, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war. Auch, es gab ja auch teilweise Ziggler und Root gegen irgendjemanden. Und dann hat es auch noch Elias gegen Jeff Hardy wurde nochmal aufgegriffen. Also, ich fand das alles nicht verkehrt.
Ja, wir haben das ein paar Mal gehabt. Also, wir hatten Ziggler beispielsweise mal gegen Murphy gehabt. Und wir hatten das auch mal gegen, Ricochet. Der war ja auch noch mit dabei. Also, das hat man recht gut durchgemischt. Und für mich war hier auch einfach ein guter Flow drin. Da waren ein paar coole Momente drin. Gerade auch diese, was du gerade angesprochen hast, Mysterio und Kalisto. Das hat auch Spaß gemacht, denen da einfach zuzuschauen. Und klar, das Ende, ja, können wir ja noch mal so ein bisschen erklären. Da war es ja dann so, dass quasi ein, sah ja so ein bisschen so aus, als wäre The Miz schon draußen, dann ist er wieder rein und dann ist er noch mal rausgekickt worden. Und Dominik hat schon gefeiert und ja, am Ende war es dann aber dann doch so, dass The Miz ihn dann ja hinterrücks attackiert hat und ihn übers oberste Seil geworfen hat. Ich finde, das war für das, was es sein sollte, innerhalb einer Kickoff-Show war das absolut in Ordnung und hat mich das ein bisschen
fit. Ja,
ja, das also 12 Minuten, das, absolut unterhaltsam.
Also es passt ja auch so ein bisschen, dass du siehst, Miz hat den Koffer, so dafür muss er ja schlau sein, seine Chancen nutzen. Und du hast dann eben durch dieses, ich roll mich noch mal in der letzten Sekunde rein und werde deswegen nicht eliminiert, hast ja gesehen, ah, okay, ein The Miz ist gar nicht so dumm, er ist schlau, vielleicht kann er auch schlau eincashen.
Ja, eben. Das hat irgendwie ganz gut funktioniert und es hat, wie du schon richtig gesagt hast, natürlich dafür gesorgt, dass man The Miz noch irgendwie im Hinterkopf behält, dass er auf jeden Fall in der Halle ist. Naja, letztlich draus geworden ist natürlich nichts, so wie sie es gehört. Wir schalten rüber zur Main Card, zur Main Show, die Survivor Series. Ein letztes Mal aus dem WWE Thunderdome im Amway Center, weil man wird ja demnächst umziehen in das Tropicana Field in Tampa. Wir haben heute noch in der Gruppe drüber geschrieben, Chris meinte, das ist ein Baseballstadion, also da wird sich WWE einiges einfallen lassen müssen, um das umzugestalten und weil einfach die wohl die Dimensionen deutlich größer sind. Und da mal schauen, es wird auf jeden Fall dann ein anderer Look von den Shows dann eben werden. Und Kai, wir haben ja schon drüber spekuliert, was hier der Opener sein könnte. Erstmal, es gab ein sehr, sehr schönes Musikvideo mit AC/DC, Shot in the Dark. Der Opener war dann eben auch das Match zwischen ja, Team Raw, Team SmackDown, der Herren und auch da, ne, die Entrances haben eine große Zeit weggenommen, muss man sozusagen. Bei Team Raw haben wir eben gehabt AJ Styles, Braun Strowman, Keith Lee, Riddle, Sheamus. Und wir haben natürlich auch noch auf Seite von Team SmackDown Jey Uso, Kevin Owens, King Corbin, Otis und Seth Rollins. AJ Styles natürlich mit seinem Referee Omos unterwegs, so wie sich das Bodyguard. Gehört.
Bodyguard.
Was habe ich gesagt?
Referee.
Auch das. Vielleicht ist auch manchmal ein Referee, man weiß es nicht. Nein, natürlich sein Bodyguard, du hast vollkommen recht. Ja, und hier war ja so ein bisschen die Geschichte Team Raw.
Warte. Ja. Warte. Wir dürfen uns nicht über Sachen beschweren und dann tolle Sachen oder Änderungen nicht ansprechen. Keith Lee hat endlich wieder Lyrics in seinem Team, die er selber eingerappt hat. Und wenn du genau hinhörst, sind sehr viele Lines aus seinem Indie-Theme drin geblieben. Und das liebe ich ja. Das finde ich nämlich richtig klasse. Also an den Klang muss ich mich noch ein bisschen gewöhnen, weil auch sein Indie-Theme für mich absolut Nonplusultra war. Aber er hat damals geschrieben, Leute, gebt mir Zeit, vertraut mir da. Und ich kann sagen, ich kann dem Keith Lee jetzt vertrauen. Wollte mir das nochmal anhören, irgendwie nachher auf Spotify oder auf YouTube, je nachdem, ob es schon online ist. Aber finde ich gut, dass da dran gearbeitet wird.
Ich frage mich halt immer, warum man sowas nicht macht, bevor der Typ debütiert.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich hatte sowieso das Gefühl, dass hier nochmal so an so ein paar Themes rumgeschraubt wurde. Also auch bei den Frauen oder sowas irgendwie erst. Oder das nochmal irgendwo. Ich glaube, auch bei einer Peyton Royce wird nochmal was geändert oder kam irgendwie nochmal Lyrics drauf. Ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Ja, das viele Sachen kann ich nicht nachvollziehen, aber Keith Lee, guter Mann.
Ja, und wir haben ja hier im Vorfeld so ein bisschen die Geschichte gehabt. Eine Team Raw, uneins, selbsternannter Kapitän AJ Styles hier, Team SmackDown auch nicht wirklich auf der gleichen Seite, aber da eher wild zusammengewürfelt und ohne Sinn und Verstand und viel zu schnell. Und wir haben ja schon so ein bisschen spekuliert, ja, Raw steht ja hier wirklich sehr, sehr stark im Mittelpunkt. Und es war im Endeffekt dann auch so, dass Raw ja hier einen Clean Sweep gemacht hat. Also 5-0 und wir können ja hier mal so ein bisschen, das sind ja wirklich dann relativ wenig Eliminierungen gewesen. Wir können ja mal so ein bisschen drüber sprechen, was hier so im Verlauf passiert ist. Ich fand, anfangs war es natürlich sehr, sehr deutlich, dass wir hier einen AJ Styles gehabt haben, der eine längere Zeit im Ring gewesen ist. Wir haben dann auch einen Riddle gesehen, der sich mit diversen Wrestlern gemessen hat, was ich sehr mochte. Weiß nicht, wie es dir da ging. Dieses Zusammenspiel von Owens und Riddle, wo Owens auf die Füße gegangen ist.
Ich habe das ja geguckt und meinte, ja, Owens ist auch schon der Einzige, der da wirklich schlau ist, oder? Der dann wirklich irgendwie so 10 Aktionen nur auf die Füße bringt, egal ob es irgendwie Tritte waren oder auch Schläge, Elbow Drops. Also, das mochte ich.
Genau, und jetzt mal gucken, was da deine Meinung zu ist, weil wir haben es ja dann gesehen, da wurde ja Sheamus reingebracht und ein Rollins hat ja dann Owens aufgefordert, hier, bring mich rein und dann sagt er hier, er würde ja jetzt etwas tun, was dem größeren Wohl zugutekommen würde, ne? For the greater good. Und dann kniet er sich hin und breitet seine Arme aus und sagt, Sheamus, los, tu, was du tun musst. Und Sheamus, ne, wie er so ist, Brokick und Rollins ist raus. Was ist da deine Deutung?
Rollins kam ja auch schon so in den Ring rein. Also der alle sehr emotionslos, nur durchgelaufen irgendwie. Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock gehabt, mit Riddle irgendwie was zu machen. Die hassen, also der hasst den ja, glaube ich, auch. Wegen den Kommentaren, die mal seine Frau über den Arsch von Becky Lynch gemacht hat. Da ist ja auch irgendwie nicht gut Kirschen essen miteinander. Ich weiß noch nicht, was das jetzt sein soll. Vielleicht bin ich auch nicht genug im Rollins-Glauben drin, um das Greater Good jetzt hier zu sehen. Was es mir jetzt bringt, mich Bro-Kicken zu lassen von Sheamus. Weiß ich nicht. Kann man sagen, passt zum Charakter, aber den tieferen Sinn, der hat sich mir so nicht erschlossen.
Nee, das wirkte hier erstmal ein bisschen merkwürdig. Das ist ein Cliffhanger gewesen, vielleicht auf das, was dann noch kommt. Es heißt ja, Seth Rollins soll in naher Zukunft eine Auszeit nehmen, weil da ja Nachwuchs ins Haus steht. Wer weiß, was sich da jetzt raus entwickelt. Vielleicht muss er jetzt erstmal hier den Pfad der Schande und der Niederlagen gehen. Vielleicht hält er auch hier und da die linke und die rechte Wange hin. Wir werden es sehen. Hier ist es auf jeden Fall so, dass er, wie du schon richtig gesagt hast, das ganze Match über, also diese Anfangsphase über, sehr in sich gekehrt ist und fast so ein bisschen, ja nicht demoralisiert, aber sehr ruhig gewesen ist, in sich gekehrt gewesen ist und dann eben ja diesen einen Moment haben wollte. Und Sheamus kickt ihn dann hier, um dich zu zitieren, Kai, aus dem Leben und aus dem Match. Und einen Owens hat er ja gleich noch die passenden Worte hinterhergeschickt, so nach dem Motto, ich wusste schon immer, dass du ein Stück Müll bist. Naja, Raw und SmackDown sammeln sich erstmal, die SmackDown draußen besprechen sich, Raw ist meine Ecke, und dann kommt eine Runde, der Strowman Express rennt alle SmackDown-Talents hier über den Haufen. Es geht weiter, wir bekommen eine Sequenz mit Keith Lee und Otis, das muss ja eigentlich was für dich gewesen sein, Kai.
Ja, also da wurde sie ja noch schön hochgehoben, da wurde nochmal die Kraft gezeigt gegeneinander, Shoulderblocks, da bin ich dabei.
So, ja.
Zwei gute Männer, finde ich gut.
Ja, und wir hatten dann vor allem noch so eine Sequenz, die fand ich auch so obskur irgendwo, die war irgendwie ganz witzig, aber wirkte wie aus dem Nichts und irgendwie sinnlos, diese plötzliche Stunner-Sequenz, wo Owens dann wirklich jeden wegstand, der ihn da in die Quere kommt, und dann gibt's einen phänomenalen Vorarm und dann ist Owens raus.
Ja, wo dann irgendwie AJ dann seine Chance genutzt hat, ne? Also vielleicht wollte man auch sagen, so, ja, Owens, guck mal, der ist krass, der ist gefährlich, und dann kommt aber ein AJ, der ist schlau, und das war's.
Ja, weiß nicht. Aber es wirkt auch so aus dem Nichts, also dass er einfach da alle seinen Finisher da gegen jeden zeigt. Wie gesagt, ich fand es irgendwie unterhaltsam, mir das anzugucken, da mit Stunner gegen Riddle, Stunner gegen Keith Lee und dann ja auch aus den Ausweichbewegungen raus. Das kann man durchaus sich so anschauen, aber mir hat sich der Sinn dahinter innerhalb der Matchstruktur überhaupt nicht erschlossen. Also es kam mir auch so aus dem Nichts.
Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Aber ich mochte es dann, dass du dann auch trotzdem gesehen hast, so immer wieder im Match, dass ja auch Team Raw so ein bisschen, ich nenne es mal, Abstimmungsschwierigkeiten hatte. So immer mal wieder, wo du erst gedacht hast, jetzt läuft's, und dann hast du gemerkt, ja, es läuft doch noch nicht so perfekt. Aber dann wird sie auch irgendwie immer zusammengerissen, wo dann Strowman auch irgendwann alle seine Leute angeschrien hat, so, ja, können wir jetzt nicht einmal irgendwie alle zusammenarbeiten? Stimmt, oder sowas. Ja. Das mochte ich auch. Also irgendwie generell eine Sache, die mir in diesem Match sehr gut gefallen hat, die ich irgendwie mal vorgreifen möchte, weil es mir auch bei den Entrances aufgefallen ist. Ich mochte sehr, gerade durch Matt Riddle, die Komik, die in diesem Team Raw steckte. Und ich habe mir auch so gedacht, nach diesem Match, ich hätte mega Bock auf ein AJ Styles mit Riddle Tag Team. Also, weil ich weiß, das war eine witzige Chemie, die beiden hatten.
Das hat man ja auch später bei Feiern gesehen, ne?
Ja, da war es halt auch wieder, genau.
wo sich Riddle vor Styles gekniet hat und auch zu ihm gekommen ist, hey, wir haben es geschafft, und die beiden sich dann auch in den Arm genommen haben.
So, lass alle unsere Pose machen. Also das fand ich schon irgendwie ganz, weiß ich nicht, ich fand das super unterhaltsam.
Bin also, ich bei dir, das war nett. Also die Geschichte war ja eh hier, dass Raw sich so langsam zusammenrauft, ne? Und Team SmackDown hat gar nicht funktioniert, was man zwar irgendwie sich gedacht hat, aber man hat es ja nicht so wirklich offen gezeigt. Und das hat man dann ja auch gesehen, wie es dann eben weiterging. Denn King Corbin wurde dann sehr, sehr schnell von Matt Riddle, also Riddle, Entschuldigung, so heißt er ja inzwischen, eliminiert nach dem Floating Bro. Und dann stand es ja ganz schnell 2-5 hier für Raw. Und wir haben quasi eigentlich nur noch Jey Uso und den guten Otis hier. Ja, auch das war dann wiederum eine relativ schnelle Kiste. Wir haben Auseinandersetzungen gehabt zwischen, jetzt gegen Ende dieses nächsten Falls quasi, Otis und Riddle, und dann eben einen Braun Strowman, der ihn dann quasi, ja, vom Seil pflückt, mehr oder weniger, und dann gibt's den Powerslam und Otis ist ebenfalls raus. Auch hier, ich mochte ganz gern, dass man es hier eben probiert hat, die verschiedenen Charaktere irgendwie so miteinander zu mischen. Ich mochte auch diese Test of Strength Geschichten quasi, dass dann auch einen Strowman hier mit dem Powerslam einen Otis rausknallt und es nicht irgendwie so eine Diving-Aktion oder so ist. Unterhaltsam, ja.
Oder dass sich dann auch dann Team Raw immer so geholfen hat, ne?
Ja.
Also das war ja so, dass Riddle nochmal auch das abgelenkt hat und dadurch dann Strowman die Chance nutzte, sein Power Slam zu zeigen. Und beim 5-1, was ja nochmal spannend wurde, wo es dann irgendwie dann Jey Uso, der Lone Survivor erstmal war bei Team SmackDown, bevor er es dann nicht mehr war. Ja. Eben dann 1-5 und dachte so, ah ja, vielleicht kriegt jetzt nochmal ein Jey Uso irgendwie seine große Chance, weil Paul Heyman guckt ja auch zu und so, da muss er leisten, ne? So, wenn er am Tisch sitzen will mit dem Tribal Chief, da muss er Leistung bringen.
Ja.
Und hat dann ja nochmal was ausgepackt und dachte so, ah, vielleicht passiert hier nochmal was, so vielleicht nimmt er nochmal ein paar Leute mit in Abgrund oder so. Zeigt dann irgendwie seine Power Slams oder sowas, zeigt seine
Simone Drops hat er unter anderem gezeigt.
Genau, Simone Drops. Und dann eben ist es aber dann das Numbers Game, wo dann glaube ich AJ gegen Jey Uso zuletzt im Ring ist. Uso dann eher auch dominiert. AJ umtritt, seinen Finisher zeigen will. Vorher gab es dann aber eben das Blind Tag von Keith Lee, was ein Uso nicht mitbekommen hat. Was ich dann sehr krass fand, ist, dass dann Jey Uso eben sein Splash bringen will. Keith Lee in der Luft fängt.
Ja.
Sich aber auch gar nicht bewegt, wenn er den fängt. So, als wäre es nix. Und dann eben, was auch sehr geil war, aus dieser Fireman's Carry Position, ihn dann in die Powerbomb Position nimmt und die Spirit Bomb, die sieht einfach geil aus. Ne? Also es gibt Powerbombs und es gibt das Moped hier. Und ja. Die mag ich. Also auch dann, wenn die Gegner nochmal so richtig hochfliegen, das ist fantastisch. Keith Lee holt hier den Sieg. Clean Sweep. Ich find's schön, weil ich glaube sogar jeder durfte, ja doch, jeder hat einen Pin geholt.
Wie sich für ein Team gehört.
Also so das Team, was noch vorher gegen das überstarke Retribution verlieren musste bei Raw, konnte sich hier zusammenraufen und hat dann eben SmackDown platt gemacht. Das war wrestlerisch alles nichts Besonderes, aber das war ein spaßiges 5-on-5-Match, weil Team Raw hat einfach Spaß gemacht.
Es war vor allem auch nicht zu lang, ne? Es waren 20 Minuten, du hattest ja diese 5 Pinfalls drin. Dadurch hattest du immer eine gewisse Abwechslung dabei, du hattest viele verschiedene Charaktere. Ich fand es jetzt nicht herausragend, ich fand es aber okay und unterhaltsam. Also ja, ich habe mich dabei nicht gelangweilt.
Ja, genau, es hat mich unterhalten und das soll es ja auch machen.
Genau. Also es gibt deutlich bessere Elimination-Matches im Verlauf der Survivor-Series-Geschichte. Absolut. Aber also insgesamt war das ein solider Opener, wenn man sich so die anderen Matches anschaut. Das hat durchaus Spaß gemacht. Und wie du schon richtig gesagt hast, es war dann eben auch zum Ende, ich musste halt eben auch schmunzeln, als dann da Team Raw gejubelt hat und sich am Ende nochmal da in Position gebracht hat, aufgestellt hat. Gerade ein Matt Riddle, der dann da so überschwänglich gewesen ist mit der Euphorie. Das war dann schon ganz nett, muss man sagen. Und ja, weiter ging's dann unter anderem mit dem Hinweis auf.
Ja. Nur ein Feld, was man anmerken sollte, hat ja noch mal so ein bisschen Teamsache gezeigt, dass dann auch AJ einmal, glaube ich, fast raus war. Ich weiß gar nicht mehr wann, wo dann auch Team Raw den Pin abgebrochen hat. Wohingegen das bei Team SmackDown einfach nicht gemacht wurde. Zum Beispiel von dem Jey Uso, der da dabei zugeschaut hat, wie, ich weiß gar nicht, wer es war, Kevin Owens, glaube ich, den Pin genommen hat. Und der, wie du genannt hattest, natürlich der Referee von AJ Styles, hat sich auch noch kurz eingemischt und AJ außer Bredouille gezogen.
Genau, das war ja dann in der Schlussphase dann auch wirklich so der Fall. Ja. Man hat hier die Geschichte halt eben ganz gut durcherzählt. Gerade Team Raw stand dann natürlich sehr, sehr stark im Fokus. Haben dann letztlich jetzt hier auch gewonnen. Dass es dann so deutlich werden würde, habe ich auch nicht gedacht. Aber mal schauen. Und wir haben ja dann auch im späteren Verlauf gesehen, dass dann auch gerade ein Tribal Chief und Paul Heyman waren ja auch alles andere als begeistert davon, dass dann ein Jey Uso hier das Ding nicht wenigstens ein bisschen gerockt hat, sondern einfach mit ihm der Boden aufgewischt worden ist. So, es gab ein bisschen Werbung zwischendurch. The New Day sind jetzt unter anderem bei Gears 5 vertreten.
Finde ich witzig.
Ja, das sieht ja auch ganz witzig aus mit den Waffen, die sie da haben. Und da hat man dann auch einen Big E gesehen. Und hat man nicht mal überlegt gehabt, dass man Big E ein bisschen von The New Day fernhalten wollte?
Ja, aber das ist halt auch Marketing, ne?
Okay. So,
wenn dann Gears sagt, Leute, wir wollen die 3 und dann gibt's auch die 3, ne?
Ja, das fand ich halt irgendwie so inkonsequent, ne? Man hat ja auch gemerkt, dass er sich so ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt und jetzt ist man da, dann ist plötzlich wieder zurückgekehrt, weil, na klar, Koop ist da und dann muss man das eben machen. Die sehen aber cool aus, also die Outfits, die sie da im Spiel haben, sehen gut aus. Haben wir dann auch die passenden Outfits hier zum Ring getragen. Ich weiß nicht, es ist dir aufgefallen, du kennst ja Gears auch, oder? Hast du Gears gespielt?
Ja.
Dass dann Francesca die Posaune hier als Lancer Kettensäge vorne dran.
Das mochte ich auch sehr gerne. Das war sehr gut. Generell sehr, also sehr krasse Outfits, ne? So sehr detailreich auch.
Ja. Das war schön. Wie gefiel dir hier die Pre-Match-Promo von den Street Profits? Weil ich fand die richtig geil. Also mit den 30 Jahren Undertaker, wo sie dann nochmal die größten Gegner durchgesprochen haben und dann eben auch all das, was jetzt auf sie zukommen wird und so. Ich fand, das war eine sehr, sehr intensive Promo und gut gemachte Promo der beiden.
War auf jeden Fall unnormal aufgedreht. Also Montez Ford wirklich geisteskrank. Erinnert mich an so eine irgendwie so eine Fusion aus The New Day und Enzo Amore, wenn ich so Montez Ford Promos sehe. Weil irgendwie, manchmal redet er auch so viel, dass ich irgendwie auch so ein Viertel nicht verstehe. So, hier ging's eigentlich. So, aber manchmal sind auch so, was hat er gerade gesagt? Weil er auch einfach nur redet manchmal. Aber gerade hier das mit Undertaker nochmal, das aufzunehmen und dann irgendwie so die Kurve zu kriegen und sagen, ja, jetzt Undertaker, so, der hat seine Legacy hier begonnen und jetzt heute sind wir dran, weil wir machen hier keine Fackelübergabe, sondern so, wir holen uns das Ding. Das Ding hat schon gehypt. Also ja. Lag vielleicht auch am Rumschreien, aber man war auf jeden Fall heiß danach.
Genau, so ging es mir dann eben auch. Und da habe ich gedacht, ja, wir haben ja so ein bisschen spekuliert, wird das jetzt ein Tag-Team-Match werden, was irgendwie hier den großen Anspruch erfüllt, oder wird es einfach nur so ein Filler werden? Tatsächlich war es ein durchaus sehr, sehr gutes Tag-Team-Match, was wir hier gehabt haben. Es hieß Champions versus Champions, The New Day, Kofi Kingston, Xavier Woods gegen die Street Profits, Montez Ford und Angelo Dawkins. Und am Ende konnten sich dann tatsächlich die Street Profits hier mit dem, ich nenne es mal Super Blockbuster, nenne es einen Doomsday Blockbuster, hier durchsetzen. Spektakuläres Match, ein Match, das sehr ausgeglichen gewesen ist, was immer wieder hin und her gegangen ist und wo auch New Day gerade in der Anfangsphase ja so ein bisschen schon ein bisschen arrogant gewirkt haben. Also hast du auch so ein bisschen die Heel New Days hier gesehen, so wie ich?
Ja, also ich mochte die Härte, die sie reingebracht haben, auch so ein bisschen die Ruchlosigkeit, denen auch zeigen, so, ja, also ihr seid schon gut, aber wir sind nicht ohne Grund seit Jahren on top of the Tag Team Division. So, ihr habt jetzt mal hier vielleicht so ein paar tolle Monate gehabt, aber hier kommen die wirklichen Champions. Und das hast du auch gemerkt. Und du hast ja gesagt hin und her, aber es gab trotzdem auch eine sehr lange Dominanzphase von The New Day gefühlt.
Das stimmt.
Also, wo dann gerade auch in Montez Ford sehr viel einstecken musste, bis dann irgendwann der Hot Tag zu Angelo Dawkins kam. Wo ich auch immer so ein bisschen verwundert, also der bewegt sich schon auch komisch irgendwie in Angelo Dawkins. So gerade dieser Spinning Splash in der Ringecke, das wirkt alles so ein bisschen schlaksig, nenne ich es jetzt mal. So ein bisschen unbeholfen, aber sieht auch dann irgendwie gut aus, weil er so auch Gegner mal umrennt, was ich dann auch irgendwie wieder mag. Ich fand es irgendwie ganz gut und du hast ja auch gesehen, die haben sich ja wirklich auch teilweise die Bomben um die Ohren gekloppt, also auch dieser DDT dann von dem Woods, der immer sehr geil aussieht, der da irgendwie reinspringt, dann aber auch später wurde Montez Ford The Troll in Paradise kopiert. Ich lieb ja sowieso, wenn Finisher geklaut werden, war auch immer die geilste Fähigkeit damals in den WWE-Spielen, einfach fantastisch. Also du hast gemerkt, die schenken sich hier wirklich nichts, aber du hast auch immer das Gefühl, und das ist aber nicht negativ gemeint, sondern ich hatte immer das Gefühl, die könnten sogar noch eine Schippe drauflegen, wenn die wollen.
In Sachen Tempo ist mir das so gegangen. Ich habe gedacht, dass die irgendwann dann auch, dass es das totale Chaos wird. Ich meine, wir hatten so ein bisschen Chaos, aber jetzt nicht so, dass ich es komplett aufgelöst hatte. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass da noch in Sachen Tempo, dass da noch ein bisschen was drin gewesen wäre. So ein paar Kleinigkeiten, die man hier vielleicht noch anbringen könnte. Wir haben gesehen, dass The New Day den Midnight Hour gezeigt haben, der sonst eigentlich ja von Big E ausgeführt wird. Also Big E hält den Gegner quasi und dann springt ein Xavier Woods oder ein Kofi Kingston halt eben rein und in den DDT. Normalerweise ist das der Finisher. Das hat hier nicht funktioniert. Hier gab es nur einen Two-Count. Was ich auch sehr mochte, Entschuldigung, du darfst gleich. Was ich auch sehr mochte, war diese Sequenz, wo dann Kofi nicht nur einen Boom-Drop gezeigt hat, sondern gleich drei. Und das fand ich auch echt cool, weil es auch dann noch mal so diese Wertigkeit gezeigt hat. Weißt du, wir müssen jetzt hier noch mal die Aktionen zeigen und so. Und das hat für mich echt hier sehr, sehr gut gepasst. Genauso auch, dass wir dass ja auch die Street Profits ja hier auf einen anderen Finisher zurückgreifen mussten, nämlich diesen Double-Team-Blockbuster, und der auch sehr beeindruckend ausgesehen hat.
Ja, also generell, was da in der letzten Phase so reingehauen wurde, auch noch mal, klar, Kingston ist so ein typischer Signature-Move, der Needs eigentlich, wir hatten es, glaube ich, letztes Jahr mal irgendwann, der eigentlich nie zum Sieg führt, der SOS, der auch irgendwie immer spektakulär aussieht, finde ich.
Ja.
Dieser weiß ich nicht, wo dann Woods irgendwie den Gegner hochwirft und auf seine Knie fallen lässt.
Ja, dieser Press Slam in die Knie rein, ja, ich weiß, was du meinst.
Der sieht auch immer ganz fies aus, den hat er gezeigt. Also ich mochte das, was ihr gesagt habt, diese Härte eben dabei.
Die Frage ist, glaubst du, das war jetzt ja trotzdem, es war ja nur so ein bisschen Anleihen, dass es irgendwie, dass das New Day hier ein bisschen härter zur Sache gehen. Aber glaubst du, das Match wäre besser, wenn eins der beiden Teams wirklich klassisch Heel gewesen wäre? Also hätte es funktioniert, wenn so New Day für einen Abend komplett zu der dunklen Seite gewechselt wären?
Finn hätte halt keinen Sinn gemacht. Also warum sollen wir sagen, ja, hier, Power of Positivity, alles schön und gut. Wir tanzen auch noch ein bisschen zum Theme der Street Profits. Stimmt, ja. Aber sind dann komplette Heels im Match, das macht ja keinen Sinn. Also ich fand eben, so wie es dann erklärt wurde, wir sind ein bisschen härter, um jetzt den jungen Wilden mal zu zeigen, so, ja, ihr seid schon gut, aber ihr seid nicht auf dem New Day-Level. Das war genau die richtige Story, meiner Meinung nach. Weil es dann auch eben gepasst hat, dass sie sich dann nach dem Match irgendwie umarmt haben, zusammen gefeiert haben. Also das war genau richtig so, meiner Meinung nach.
Es war ein sehr, sehr gutes Match. Und auch wieder haben wir hier gesehen, was ein Montez Ford, wie wichtig der auch ist und wie. Also in dem steckt halt, glaube ich, schon echt ein Star. Ne? Der hat hier die Rippenverletzung verkauft bis zum geht nicht mehr. Zugleich diese Agilität, die er da immer wieder an den Tag gelegt hat. Der hat dafür gesorgt, auch dass das Match zusammengehalten wird, neben The New Day natürlich. Montez Ford hat mir aber auch, ich meine Dawkins, er hat früher wie ein Fremdkörper gewirkt. Hier ist es jetzt eben komplett anders. Und er ist komplett im Match drin. Das hat gut mit The New Day harmoniert, mit dem ganzen Tempo, was mit dabei gewesen ist. Das fand ich, war ein sehr, sehr gutes Tag-Team-Match, was dann zu einem ordentlichen Punkt dann auch eben entsprechend Fahrt aufgenommen hat, dass man da drin gewesen ist. Und mal ganz ehrlich, wann haben wir das letzte Mal gesagt, das war richtig ein Match, das den Erwartungen, die wir daran gesetzt haben, wirklich gerecht geworden ist, so ein Tag-Team-Match? Das haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, oder?
Ja, also, und das war so ein bisschen auch das Aufeinandertreffen, was man sich immer gewünscht hat. Und hier konnten auch die Street Profits zeigen, wir können auch richtig geile Tag-Team-Matches machen, wir müssen nicht immer nur Schema F kämpfen. So, gib uns die richtigen Gegner und dann können wir hier abreißen. Und das war irgendwie das Schöne dabei. Also wirklich, ich finde es gut.
Ja, also, da hat man nicht auch mal gezeigt, auch bei WWE lebt theoretisch auch sowas wie eine Tag-Team-Division, wenn man die lassen würde und wenn man da ein bisschen Wert drauf geben würde. Die können mehr abliefern als nur die 6-7 Minuten eine Hot-Tag-Phase und dann schnell Konter-Pin oder sonst irgendwas. Das geht. Und die beiden haben es hier gezeigt, die beiden Teams.
Ja, also wie gesagt, vielleicht ist ein Street Profits das Team, was uns noch gefehlt hat bei Usos New Day für das TLC-Match, was wir haben wollen. Ich gebe die Hoffnung gar nicht auf.
Das stimmt. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall, das war ein Tag-Team-Match, das hat Spaß gemacht. Das sollte man sich auch anschauen, weil sowohl vom Charakter-Work her als auch von der athletischen Leistung im Ring war das top. Da kann ich nichts gegen sagen. Jetzt nicht Five-Star-Niveau, ne, so wie man so schön sagt, aber ein sehr, sehr gutes Tag-Team-Match, was richtig Spaß gemacht hat.
Aber, also ich sag's direkt, wie es ist, das war mein Match of the Night.
Das ja, kann ich bei dir verstehen. Ja, wahrscheinlich würde ich damit einhergehen. Also ich mochte auch noch zwei andere Matches, aber die waren alle für mich auf einem relativ gleichen Niveau, das muss ich sagen. Also ich kann jetzt da kein Match rauspicken, was ich so absolut mega stark fand. Weil ich die alle aus unterschiedlichen Gründen halt eben mochte.
Richtig geil, einfach hochtrabende Aussage. Ja, kann ich verstehen, bei dir. Weil du bist ja schon sehr dumm. Du guckst halt eher so ein dummes Wrestling, weil Stories verstehst du nicht. Deswegen kann ich verstehen, dass ein so dummer Mensch wie du ein so einfaches Match sehr gut findet, Kai.
Ja, das heißt eigentlich, du bist ja ein Frauenhasser, deswegen magst du natürlich das Damenmatch nicht, was wir da noch gesehen haben, was sehr gut gewesen ist. Und natürlich weiß ich auch, dass du eine Aufmerksamkeitsspanne von irgendwie 3 Minuten hast, deswegen gefällt dir natürlich auch der Main Event nicht, also der etatmäßige Main Event.
Ah, du meinst deswegen ein Main Event, wo 30 Legends rauskommen für Nüsse?
Nee, du weißt, was ich mit Main Event meine, das Main Event Match.
Natürlich.
So. Gut, es gibt eine neue Doku-Reihe bei WWE, die Icons unter anderem Yokozuna wurde gezeigt, Lex Luger wurde gezeigt. Ich habe das Gefühl, dass man sich hier bei unseren Helden aus der zweiten Reihe mal was abgeschaut hat, hin und wieder. Aber naja. Ja.
Also Tantiemen wären angebracht.
Da bin ich auf jeden Fall für. More money to us. Ja, ja, wir sehen noch mal Backstage, sehen wir noch mal Team Raw und Team SmackDown, der Damen hier natürlich. Team SmackDown ist ein bisschen, ja, nicht uneins, aber man ist nicht 100% grün. Wir haben bei Team Raw, sehen wir die 4 Damen und Lana eben so ein bisschen abseits, wie ich das gehört. Und ja, danach geht's dann weiter mit dem Match zwischen Bobby Lashley und Sami Zayn. Bobby Lashley dann auch eben begleitet von MVP, Shelton Benjamin, Cedric Alexander, dem Hurt Business. Jo, Für mich das mit Abstand schwächste Match auf der Karte, glaube ich, wenn ich mal den Gobbledygooker-Titelwechsel hier rauskehre. Aber das war halt, es war jetzt ja auch nicht direkt ein Squash, aber es war sehr lang und es hat sich sehr, sehr lang angehört. Und klar, Hurt Business, bisschen Fokus, bisschen Rückgriffe auf die 2018er Fehde von Sami Zayn und Bobby Lashley mit dem Starling Suplex und dem ich hab Vertigo hier, ich habe hier ein Schleudertrauma und solche Sachen. Am Ende gewinnt Lashley mit dem Hurtlock. Das war nicht besonders spannend, oder?
Nee, das war absolut nicht spannend, aber ich fand trotzdem, dass das Match in sich sehr viel Sinn gemacht hat. Also, wir haben ja immer gelobt, Sami Zayn eben, der ist halt nicht doof, der versucht alles Mögliche. Und dann irgendwie hat er dann versucht, das Turnbuckle abzunehmen, wo dann aber das halt ein bisschen aufgepasst hat und Shelton Benjamin das Ding wieder festbindet. Dann irgendwie versucht, jede einzelne zu provozieren, sei es erst mit Worten, wo er sie dann dazu bringen will, geschlagen zu werden. Dann wirklich auch, wo dann Cedric Alexander wegschubst, wo er dann auch von Benjamin zurückgehalten wird. Bis hin zu, er will sich irgendwie den Titel nehmen und dann irgendwie damit zuhauen oder weggehen, wo dann auch wieder ein Benjamin davor steht. Er will dann, er versucht dann einfach generell sich auszählen zu lassen, will weggehen, wo dann über ein MVP stolpert und das dann verkauft als, siehst du, der hat mir ein Bein gestellt, so das war die Qualifikation, so aller Fußball, aller Neymar. Also das war sehr gutes Character-Work für einen Sami Zayn. So, also sehr gut ist nicht so, boah, das war überragend, sondern es hat eben sehr gut zum Charakter gepasst, meine ich damit. Sie hat irgendwie mit allen Mitteln versucht, aus dem Match raus, also beziehungsweise den Sieg erstmal zu holen mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, heißt schummeln. Und wenn das eben nicht hilft, dann zumindest keinen Schaden nehmen und sich irgendwie auszählen zu lassen. Deswegen fand ich's passend. Und es hat so diesen Sami Zayn-Charakter weiter overgebracht, also weiter gezeichnet. Man hat das heute bisschen noch mal mehr gesehen. So, ja, hier, die sind füreinander da, die sind auch nicht wirklich doof. So ein MVP, der hat da alles unter Kontrolle. Das war so ein Character-Match, was keinem wehtut, finde ich. Aber das ist jetzt absolut nichts wirklich Wichtiges.
Ja, wrestlerisch war es natürlich überhaupt nichts Besonderes.
Nee, gar nicht.
Deswegen, ich hätte auch hier tatsächlich irgendwie mit Squash oder mit einer kompletten, das hätte man für mich auch in die Kickoff-Show schieben können oder sonst irgendwas. Also, das war nicht besonders spannend. Ja, Bobby Lashley gewinnt am Ende. Klar kann man sagen, irgendwo man hat hier den Sami Zayn-Charakter noch mal so ein bisschen betont, von Betrügen bis hin zu Wegrennen und so weiter und so fort. Ja, aber ich muss sagen, ich habe mich hier schon ziemlich gelangweilt bei dem Match. Auch wenn ich natürlich gesehen habe, dass man hier was anderes mit Sami Zayn irgendwie, was man davor hatte. Aber es ist eben dann auch so, dass wir diesen, ich nenne das Wort immer wieder so gern, diesen Chicken Shit Heel, den haben wir jetzt schon sehr, sehr oft gehabt. Klar ist er noch ein bisschen klüger dabei, weil er zumindest versucht, irgendwie das Regelwerk auszunutzen und so. Aber ja, weiß nicht. Das war ein bisschen verlorene Lebenszeit hier, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Sami Zayn hat sich im Nachgang dann noch bei guten Cole Grace beschwert, dass es ja alles unfair gewesen wäre und dass er hier, ne, er wäre ja von MVP attackiert worden, der ihm den Bein gestellt hat und so weiter und so fort. Ja, und dann ging's Backstage und da haben wir dann ja nicht nur Roman Reigns gesehen, sondern auch die Usos mal wieder und der gute Roman war gar nicht mit dem zufrieden, was der gute Jay hier abgerissen hat, Kai.
Nee, der war sehr enttäuscht. Also, was ich dann schön fand, wo er dann wirklich so mit Hände in der Hosentasche kam er dann raus, natürlich enttäuscht von dem Jay Uso, der sich da so ein bisschen versucht zu verantworten, wo es dann auch hieß, so, ja, die haben dich nicht respektiert, weil die keine Angst vor dir haben. Und irgendwie, wenn die keine Angst vor dir haben, dann können die irgendwie dich nicht führen, also kannst du das Team nicht führen. Das heißt aber auch, wenn sie dich nicht respektieren, wie sollen sie dann mich respektieren? Und wenn sie mich nicht respektieren, dann respektieren sie nicht unsere Familie. Also, Jey Uso, du hast schon ganz schön Scheiße gebaut hier gerade, merkst du selber. Und eigentlich, sind wir mal ehrlich, hast du auch so keinen Platz am Tisch verdient. Und dann hier Jimmy Uso meint dann auch so, ja komm, das musst du dir nicht geben. Und sagt dann, wir gehen. Und Roman stimmt dann zu und sagt, ja, hier kann's gehen, aber nur du und du bleibst hier, Jay. Der dann so also ein bisschen steht wie so ein begossener Pudel und sich denkt, ja, gut, höre ich halt auf ihn. Hat er so quasi meine Seele gewonnen im Hell in a Cell Match. das fand ich dann schon passend. Also es hat irgendwie nochmal diese Story, also da hat nochmal das zusammengefasst, was wir eh schon gesehen haben, so ein bisschen dieses, du bist hier mein Leibeigener und ich bin der Chef und du machst das, was ich dir sage. Ich fand, das war vollkommen in Ordnung.
Ja, ist auch gut, dass man hier die Geschichte noch mal weiter fortsetzt. Das war ja dann auch für das Main Event Match, so nenne ich es jetzt einfach mal, war das ja dann auch noch mal eine wichtige Geschichte, die man da noch mal aufgegriffen hat. Deswegen, ja, das war absolut in Ordnung. Und ich mag auch diese Art und Weise, wie sich ein Roman Reigns hier präsentiert. Wenn er dann sagt, dass er hat jetzt gerade keine Zeit für Verlierer, nicht an dem Abend hier. Ja, no time for losers, because we are the champions. So, weiter ging's mit einem erneuten Champion versus Champion Match, nämlich zwischen Sasha Banks und Asuka. Sasha hier in dem blauen Outfit, ne, und auch passend mit den blauen Haaren, ne, schön, damit auch jeder weiß, das ist eindeutig Team SmackDown, und Asuka dann eher im Rot gehalten, damit man auch genau weiß, ja, das ist Team Raw. Und Kai, du hast gesagt, du bist ein bisschen kritisch diesem Match gegenüber, oder wie war das?
Ja, also ich habe mir irgendwie, weiß ich nicht, also ich habe mir von dem Ding bedeutend mehr erwartet. Das, also irgendwie hat mich das Match nie reingezogen, so wirklich in seinen Bann, außer so, sagen wir mal, so das letzte Drittel vielleicht, wo es nochmal so ein bisschen spannender wurde mit den Backstabbern und Codebreakern und dann hier nochmal irgendwie ein Nearfall und dann da nochmal irgendwie ein Aufgabegriff, der versucht wird. Aber so, weiß ich, so den Anfang und die Mitte, da war ich irgendwie, ich kam da nicht rein. Das war alles so, ja, ist da. Aber jetzt nichts, wo ich mir gedacht habe, Mann, hier ist gerade Asuka gegen Sasha Banks.
Mhm. Ich muss sagen, bei mir war es in der Mitte tatsächlich auch so ein bisschen so. Da hatte ich auch so ein bisschen meine Probleme. Ich fand die Anfangsphase ziemlich spannend, weil da ja eine Sasha Banks schon sehr, sehr überlegen gewesen ist, ne? Wo die beiden ja dann auch wirklich schon sehr früh die ersten Ansätze zu den Finishern gezeigt haben. Aber man hatte das Gefühl gehabt, dass eine Sasha hier schon so ein bisschen den Vorteil gehabt hat, die auch sehr früh dann eben den Backstabber gezeigt hat, aber nicht den das Bank-Statement. Eine Asuka, die dann auch mal hier Reis ausgenommen hat, sondern auch mal noch mal rausgegangen ist. Ich fand das recht spannend und ich fand auch, dass die beiden von der Dynamik her sehr gut zusammengepasst haben. Es war natürlich sehr Submission-based hier und da. Ne? Wir haben den Octopus-Stretch im Ring beispielsweise gesehen. Wir haben auch natürlich von Asuka wie immer die harten Kicks gesehen. Hier hatte ich das Gefühl, dass man, ähnlich wie dann auch später bei Roman Reigns gegen Drew McIntyre, ist das Match ja schon sehr, sehr viel hin und her gegangen. Also weil immer wieder das mal die eine, mal den anderen Vorteil gehabt hat und sehr viel Technik, Konter hier und da gewesen sind. Ne? Klar, wir haben die Meteora Knees gesehen, wie sich das irgendwie gehört. Und ja, wie gesagt, es war natürlich dann immer der Versuch von einer Sasha Banks, auch hier das Bank-Statement zu zeigen. Bei Asuka war es dann immer der Versuch, den Asuka-Lock zu zeigen. Und am Ende fand ich es dann auch irgendwie sehr passend, dass es ja mehr oder weniger ein Einroller geworden ist, der dann hier den Sieg gebracht hat. Was mich ein bisschen ärgert, dass man vielleicht auch bedingt durch die kurze Zeit, die dieses Match gehabt hat, ich finde, man hätte hier viel stärker betonen sollen, wie wichtig dieser Kampf nach Sasha Banks ist, weil das ja quasi der erste klare Sieg gegen Asuka ist. Also was mir hier ein bisschen gefehlt hat, war einfach so diese Emotionalität, dass man das Gefühl hat, so ja, das ist jetzt was Besonderes für die beiden, sondern es war halt einfach nur ein Match und mir hat diese Story ein bisschen gefehlt. Vielleicht war das auch was bei dir vielleicht dafür gesorgt hat, dass du stärker nicht in das Match reingekommen bist?
Ja, das kann auch sein. Das ist ja generell so ein bisschen ein Problem bei der Survivor Series. Es steht ja nichts auf dem Spiel. Also, und hier wurden ja nicht mal die Punkte gezählt, also stand ja noch weniger auf dem Spiel. Kann halt auch sein, dass es irgendwie einer der Gründe war, dass ich das, ich will den Titel gewinnen, oder was vorher nochmal gesagt wird, ich hab dich noch nie geschlagen, aber jetzt geht es rund. Ja, also, das können auch Gründe sein, aber mir hat was gefehlt. Also, ich kam da nicht rein. Ich habe mir gedacht, Mann, irgendwie Asuka gegen Banks, das klingt auf dem Papier so gut. Und dafür war es dann bei mir persönlich viel zu wenig.
Ja, also mir hat hier eher so ein bisschen die Backstory gefehlt, diese emotionale Komponente, die da dafür gesorgt hat. Weil ich finde, dass gerade Sasha Banks Matches leben eigentlich davon, dass du da eben diese Geschichte hast. Und das war hier eben nicht so der Fall. Ich fand aber trotzdem, dass das war ein schnell geführtes Match. Das war oft auch so ein bisschen Submission-based Match, wo du gemerkt hast, dass hier quasi zwei Top-Dogs aus der jeweiligen Division irgendwie gegeneinander antreten. Und das ist dann am Ende ja wirklich so ein spektakulärer Konter dann auch geworden ist hier aus dem Angriff von Asuka heraus. Mochte ich ganz gern. Dadurch sieht Asuka jetzt nicht wirklich geschwächt aus. Zugleich finde ich aber, dass gerade dieser erste Sieg über Asuka eigentlich viel, viel größer hätte sein müssen als so, oh ja, die hat jetzt gewonnen, ne?
Ja, kann ich nachvollziehen.
Und das ist so mein Hauptkritikpunkt, dass man hier eben keine Konsequenz aus dem hat, was man hier hat. Ansonsten war das für mich ein sehr gutes Damenmatch, aber eben ohne die notwendige Emotionalität. Und deswegen, ja, war das schön anzuschauen. Wir haben gesehen, dass die beiden auf jeden Fall zu dem Besten gehört, was WWE aktuell in der Damendivision hier zu bieten hat. Aber es war eben keine Bedeutung. Und das ist das Bittere an der Sache. Es war eigentlich nur ein Showcase, wenn überhaupt.
Ja, das kann ich eigentlich so unterschreiben. Also, dass das alles gut gewrestelt war, da bin ich komplett bei dir. Und dass es auch schöne Move-Up-Folgen-Momente hatte oder Konter hatte, auch absolut. Aber so, ja, vielleicht hat auch also diese fehlende Emotionalität dafür gesorgt, dass ich irgendwie nicht reinkam.
Wie gesagt, ich kann das nachvollziehen. Mir hat's hier wirklich ein bisschen gefehlt. Aber wrestlerisch war das richtig gut. Die Konterabfolgen, die Move-Abfolgen, das Tempo. Das war alles sauber. Das hat echt Spaß gemacht. Und da waren auch ein paar harte Aktionen drin. Also es gab auch da irgendwelche Kicks von Asuka in die Rippen von Sascha. Da war schon einiges dabei, woran man Spaß haben konnte. Aber eben, Wrestling ist nun mal mehr als nur eine schöne Abfolge von Moves. Wrestling ist Emotion, Wrestling ist Geschichte. Und das hat hier tatsächlich ein bisschen gefehlt. Und das ärgert mich so. Man hatte ja hier eigentlich die Story. Und da hätte sich Sascha eigentlich viel häufiger vorne hinstellen sollen. Also, ne, jetzt ist das eine Mal, jetzt bei der Survivor Series, ich werde dich besiegen, bla, 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 bla. Das hätte man viel, viel stärker noch im Vorfeld, vielleicht auch durch eine Pre-Match-Promo noch mal klar machen müssen, wie wichtig ihr das ist. Hat man nicht gemacht. Dadurch hat es hier für mich ein bisschen gefehlt, weil ich glaube, dass die beiden da auch tatsächlich noch ein besseres Match abliefern können.
Apropos, Wrestling ist nicht nur die Abfolge der Moves, sondern auch Story. Ich sag mal, im nächsten Match, was wir danach hatten, und ich rede nicht von Akira Tozawa und Artruth und Robert Guke, sondern ich rede vom 5-on-5 Raw gegen SmackDown Frauenmatch. Da hatten wir echt grottige Move-Abfolgen, haben wir auch gemerkt. Dieser Kontrast war sehr extrem. Ne? Auch immer schön, wie Natalya übrigens als Veteran verkauft wird und irgendwie einen Move macht, selber nicht weiß, was sie da für eine irgendwie macht mit ich hake jetzt irgendwelche Knie ein, drehe mich um und irgendwie ist das alles scheiße und ich trete hier einfach gegen die Brust, weil ich so ein geiler Veteran bin übrigens. Also da war schon sehr, sehr viel, sehr, sehr schlecht von Move-Abfolgen her. Wir hatten zwar die Story drin, die ich auch so unfassbar unangenehm fand. Mit Lana, du stellst dich jetzt danach draußen auf die Treppe und kommst erst wieder, wenn wir dir sagen, dass du kommen darfst.
Ja, übrigens auch mal ganz innovativ, wir haben mal wieder eine Bully-Storyline.
Ja, wirklich auch
ganz anderes. Jackson,
ne? Also das hatten wir ja generell noch nie. Ich hasse die so unfassbar, ne? Das ist geisteskrank, wie ich diese Frau hasse, ne? Und das liegt nicht, wie sie es immer verkauft, an ihrer Statur, sondern einfach daran, dass die komplett untalentiert und scheiße ist. Also das fand ich alles schrecklich. Dieser eine Tritt von Shayna Baszler gegen den Kopf von Ruby Riott sah auch sehr, sehr böse aus übrigens. Man hat immer gemerkt, wenn so gewisse Teilnehmer im Ring sind, dann ist das besser. So, also gerade eine Bailey oder sowas, die auch irgendwie sehr früh raus war, was ich gar nicht verstehen konnte.
Ja, da möchte ich gleich noch mal, ich mach mal hier so ein Erinnerungszeichen für mich, da möchte ich gleich noch mal ganz kurz drauf eingehen. Ja, weiter? Ja.
So eine Bailey, so, da hast du gemerkt, die kann was. Natalya kann prinzipiell auch was, aber so dieser, ich nenne es mal Submission-Versuch, also da kann ich noch drüber lachen. So auch irgendwie eine Lacey Evans kann so ihre 4 Moves sauber ausführen und danach wird's auch sehr holprig. Lana, hast du gemerkt, war schon sehr choreografiert. Diese eine Abfolge, die sie da gezeigt hat, als sie mal im Ring war.
Ja, das haben wir sehr oft geprobt, auf jeden Fall.
Ja, das hast du komplett gemerkt. Peyton Royce, gar nicht so verkehrt. Über ein paar Strecken. Also, ich weiß nicht, ob die Moves auch alle sehr einstudiert waren, aber die hatte ja immer so eine halbminütige Abfolge, die gar nicht so kacke aussah. Die fand ich eigentlich vollkommen in Ordnung. Auch dieser Finishing-Move, dieser eingedrehte Suplex. Den mag ich irgendwie, der sieht echt gut aus, der sieht auch wuchtig aus. Shayna Baszler an sich eigentlich auch in Ordnung, so außer dieser Tritt gegen den Kopf von Ruby Riott. Bianca Belair natürlich sehr, sehr gut, aber auch da, gerade mit dem Finish, ich fand, hier sahen sehr viele Teilnehmer einfach doof aus.
Ja, so. Jetzt fange ich mal, ich zäume das Pferd jetzt noch mal von vorne auf. Da sahen viele bei doof aus. Das ist nämlich genau mein Stichpunkt. Weil wir haben ja am Anfang, was am Anfang ist, der erste Pin, der hier durchgegangen ist, war ja die Geschichte, dass Peyton Royce hier eine Bailey rauskegelt. Eine Bailey, Langzeit-Champion bei SmackDown und Kapitän des Teams und überhaupt. Und Peyton Royce hat sich bis dahin und auch dann danach dann eher nicht mehr, weil danach hat sie keine große Rolle mehr gespielt. Aber sie hat sich bis dahin gut präsentiert. Ich habe wirklich den Eindruck gehabt, so ja, vielleicht will man da ja mit der irgendwas machen.
Das
ja,
dachte ich halt auch. Und jetzt kommt hier die Performance, oder? Aber ja,
du. Genau das. Ich habe halt auch gedacht, so ja, jetzt das ist doch der Moment. Stellt die gut da, lass die von mir aus ein, zwei Pins holen und dann irgendwie unglücklich am Ende verlieren gegen vielleicht. Ich weiß nicht, lass es von mir jetzt gegen die Bianca Belair sein nach dem großen Finisher. Kann ich total mitleben. Und was passiert? Du lässt Peyton Royce, die erstmal vorher Bailey vom Top Rope superplext, wo ich auch gedacht habe, die beiden brechen sich gleich alles, weil so richtig sauber gefangen sind die beiden auch nicht worden.
Nee, gar nicht, ne? Also das sah auch ganz böse aus, wie Bailey in der Leere gelandet ist.
Ja, also wir machen die Akte, Lana machen wir gleich nochmal auf. Da müssen wir nochmal drüber sprechen, wie wir das gefunden haben. Aber ich will erstmal hier Peyton Royce abschließen, weil du hast diesen größten Spot wahrscheinlich des gesamten Matches mit dem Superplex. Und du hast ja vorgesagt, boah, krasses Ding. Und im Anschluss eliminiert dann eben Peyton Royce den Kapitän von SmackDown, Longtime SmackDown Women's Champion Bailey. Großer Knall und denkst dir, what the fuck, wieso das denn? Peyton Royce ist doch eigentlich gar nicht in der Position, will man mit der was machen. Und was passiert? Kurze Zeit später nimmt Natalya Peyton Royce in den Sharpshooter und die tappt aus. Warum? Und dann denkt man sich, ja gut, vielleicht hat man ja mit Natalya irgendwas vor. Und dann verliert die gegen Lacey Evans. Und so, mit dieser blöden Women's Right. Und so, warum? Lacey Evans war doch zuletzt einfach nur ein Jobber. Das heißt also, Jobber pinnt Natalya. Natalya bringt Peyton zu Submission. Eigentlich sind die alle blöd aus. Alle, durch die Bank. Oder?
Ja, das ist halt das Problem dabei. Also, du wolltest anscheinend jedem irgendwie sein Spotlight geben, aber dadurch sahen alle doof aus. Das Einzige, was mal teilweise noch gut wirkte, obwohl, ja, willst du erst noch kurz über Lana reden?
Ich rede noch ganz kurz noch über die Riot Squad. Ganz kurz.
Ach, weil die waren ja auch noch da.
Tatsächlich fand ich es ganz schön, wie man ja hier dargestellt hat, dass quasi die Riot Squad das einzig etablierte Team in diesen zwei Teams sind, die ja erstmal einzeln versucht haben, Nia Jax irgendwie zu bearbeiten. Das hat nicht geklappt. Und dann haben sie irgendwann geschnallt, so, ach ja, wir können ja nicht nur wechseln miteinander, sondern wir können ja dann auch Double-Team-Moves machen. Und dann war ja
da habe ich noch eine Sache. Sorry, ja. Da muss ich reingrätschen. Was war das eigentlich für eine Aktion? Ich glaube, das war, da hat, glaube ich, Bianca Belair war's, Natalya eingetaggt. Und dann haben sie gedacht, yo, komm, wenn, dann machen wir einen Tag-Team-Move zusammen. Und der Ref sagt natürlich, er muss ja seiner Aufgabe nachkommen, ne? Zähl dann hier bis 5 natürlich. Bei 5 sagst du, yo, sorry, ist Essig, du bist raus. Zählt dann hier 1, 2, 3. Bei 3 nehmen sie dann beide, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, hoch zum Suplex.
Ja.
Dann ist er bei 4 und dann denken sie sich, ja, wir haben ja noch eine ganze Sekunde Zeit. Lass mal auf jeden Fall noch 4 Kniebeugen machen. Und der Ref so, ja, dann höre ich einfach auf zu zählen. Also, Mann, das nicht gut.
Ja. Wie gesagt, ich mochte diese Abfolge da mit der Riot Squad und Nia Jax. Das fand ich durchaus annehmbar. Da war auch Tempo im Match. Das hat man
ja
ohnehin
mal. Auch eine Liv Morgan, die hatte ja auch Bock.
Genau.
Hast du dann auch zu Nia Jax meinte irgendwie so, ja, komm her, Bitch, oder sowas. Und ist da ja immer reingerannt und hat Tritte gezeigt und Aktion gezeigt. Also das war schon nicht verkehrt.
Und man hat ja hier die Riot Squad quasi auch dafür verwendet, um quasi das die letzte Schlussphase hier quasi noch mal aufzubauen. Ne? Weil Shayna Baszler hat ja dann auch eine Ruby Riot ausgechoked. Vorher war es ja fast so, dass Ruby hier auch einen Pin gewonnen hätte, aber ne, Ruby ist out gewesen dann im Nachgang. Shayna ist weiter drin und im Nachgang war es ja dann auch so, dass ja dann eine Shayna Baszler dann ja auch den Kira Fuda Clutch hier gegen eine Bianca Belair gezeigt hat und als die dann eben im Seil gewesen ist, dann nicht losgelassen hat. Das war ja schon so ein bisschen der Aufgalopp für die ganze Geschichte hier und das hat man schon ganz okay gemacht, aber ja, diese Lana-Story war dann irgendwie dann doch ein bisschen zu viel und da können wir jetzt mal vielleicht drauf eingehen. Wir haben ja im ersten Teil des Matches haben wir wirklich diese Abfolge gehabt, wo eine Lana dann wirklich in den Ring gekommen ist und dann durchaus ganz gut ausgesehen hat und dann hat man sie ja wieder rausgeholt und dann wurde sie ja auf die stille Treppe gesetzt, Kai.
Ja, also da kam Super Nanny Nia Jax vorbei und er hat gesagt, so, du gehst jetzt dahin, bis wir dich wiederholen. Und dann stand sie da mit ihrem verschmierten Lippenstift und hat ganz traurig reingeguckt. Also ich fand, also jetzt ist ja die Frage, so die Emotion muss ja irgendwie sein, oh, die arme Lana oder sowas. Also bei mir war irgendwie die Emotion, Mann, das ist gerade richtig unangenehm zu gucken.
Ja.
Das ist die Frage, so, ist damit ein Ziel erreicht? Weil eine Emotion wird ja irgendwie erzeugt und man denkt sich, oh, ist das irgendwie gerade alles schlimm? Ja, weiß ich auch nicht. Also ich fand es irgendwie alles sehr befremdlich. Und auch dann noch vorher nochmal zeigen, so, die geht neunmal durch den Tisch. Cool. Finde ich mega. aber dann auch das Finish, da wurde dann ja eben, wie du gesagt hast, ne, Bianca Belair irgendwie bis zur Bewusstlosigkeit gechoked. Dann hat ja Nia Jax Lunte gerochen, dachte sich, was ich mit Lana machen kann, könnte ich eigentlich auch mal mit Bianca Belair versuchen. Räumt den Tisch ab, Bianca hat aber auch sehr schnell wieder fit. Wehrt sich dann eben, schubte Nia Jax gegen die Ringtreppe. Nia Jax auch sehr schnell wieder fit. So nicht mal eine Sekunde und dann steht sie wieder. der Ref, das war schon ein sehr schneller 10-Count, so generell. Und dann gibt's eben den Double-Counter davon beiden. So, weil dann bei 8 noch eine Bianca Belair Nia Jax über die Absperrung wirft. Und es dann aber nicht schafft, bis im Ring zu sein. Beide sind draußen. Heißt, beide sind eliminiert. Und die Einzige, die dann noch im Match ist, ist die auf der Treppe stehende Lana, die dann rumfreut, rumtanzt, fast heult, weil sie ja der Soul Survivor ist. Und Nia Jax, die draußen ganz böse reinguckt in den Ring.
Ja.
Ich hasse die.
Wen? Alle? Oder nur Nia im Speziellen?
In erster Linie Nia Jax.
Okay.
Aber, also, aber auch eine Bianca Belair, die sah doch da dumm aus, oder? Jetzt mal ehrlich. Also das hat doch jetzt keinem geholfen, das Ende.
Na, ich finde, dass eine Bianca Belair zwischenzeitlich schon sehr, sehr gut ausgesehen hat. Weil
ja,
sie sich
genau, ja. Ja.
Ne, gerade in dieser Konfrontation mit Shayna Baszler und Nia Jax, wo sie ja die Herausforderung angenommen hat. Ich fand, ihre Gestik und Mimik war nicht ideal. Ich fand, dass sie anfangs erst so, hey, wartet mal ab. Und das passt für mich nicht zu diesem Fighting Babyface, was sie ja in dem Augenblick sein sollte. Und dann hat sie ja erst den Kampf aufgenommen. Und da war sie ja super fix, also mit den Flips und mit den Sprüngen über ihre Gegnerinnen und so.
Rückwärtssalto und sowas.
Genau.
Das sah schon verdammt gut aus.
Genau, und ich glaube, das war hier auch der Plan natürlich dahinter. Die hat ja im Endeffekt, hat sie es ja geschafft, hier eine längere Zeit irgendwie gegen die amtierenden Women's Tag Team Champions zu bestehen. Natürlich irgendwie ein bisschen unglücklich. Klar, sie hat eine Shayna Baszler fast gepinnt. Ne, aber Problem war ja, sie ist ja Shayna ist ja dann disqualifiziert worden, als sie den Aufgabegriff nicht gelöst hat. Und klar ist das irgendwie ein bisschen unglücklich, dass Bianca hier nicht rechtzeitig in den Ring gekommen ist. Und ich hatte auch das Gefühl, dass das Timing hier nicht ganz ideal gewesen ist, weil es hätte knapper sein müssen, sagen wir es mal so. Und das Finish dann, dass Lana dann hier eben die Soul Survivor Braut ist irgendwo. Mich hat in erster Linie diese Reaktion gestört. Das war was für mich überhaupt nicht gepasst hat, weil das auch so komplett delusional irgendwie ist. Also so, sie hat ja nicht selber was geleistet. Sie stand auf der Treppe und hat gewonnen. Also sie hat von mir aus überrascht sein können oder sonst irgendwas. Also war sie ja auch, aber dieses komplett euphorische.
Ich habe hier gewonnen, ich bin es.
Ja, und sie hat ja nichts geleistet. Und das hat mich so gestört. Und das hat dann auch dafür gesorgt, das ist ja eine Underdog-Geschichte im Endeffekt.
Ja, aber die ist, also, da ist jetzt irgendwie ein Underdog, der nichts leistet.
Ja, weil du natürlich niemanden aus Team SmackDown und erst recht nicht Bianca Belair dann hier eben am Ende noch eine Niederlage einstecken lassen kannst für diese Underdog-Storyline. Also eigentlich hätte sie am Ende noch mal in den Ring kommen müssen, keine Ahnung, Bianca einrollen müssen, so aus dem Taumel heraus, und dann gewinnt sie das, und das wäre dann eine Leistung gewesen. Aber einfach nur auf der Treppe zu stehen, ist halt keine Leistung. Und dadurch hat sich dieses Ende für mich komplett flach angefühlt. Und so, ja, okay, warum freust du dich jetzt? Du hast nichts gemacht. Also, ja. Weiß nicht.
Also, ich fand das Match, also gerade auch durch diese Story, die war ja sehr prominent in diesem Match, ne?
Absolut, ja.
Und das Wrestling war auch über weite Strecken nicht wirklich gut in dem Match.
Ja.
Ich fand das nicht toll. Ich fand, das war richtig kacke. Und mit 23 Minuten war mir das einfach viel zu viel dafür.
Ich fand, es hatte Phasen, da hat es Spaß gemacht. Und es hat auch Phasen gehabt, wo es wirklich überhaupt nicht funktioniert und wo es ein bisschen auseinandergefallen ist. Und das war eben das Bittere an der Sache. Also ich finde, das hatte gerade, ich mochte diese Geschichte mit und Bianca Belair am Ende relativ prominent dargestellt worden. Ich fand auch diese Sequenz mit Bayley und Peyton Royce am Anfang gut. Und dann hast du aber auch dazwischen Momente gehabt, wo ich mich gefragt habe, wo will man damit hin? Will man da überhaupt irgendwo mit hin? Was ist die Geschichte? Die Sache mit Lana, anfangs unangenehm, am Ende merkwürdig. Alles keine positiven Argumente für so ein Match. Insofern, ja, eine schwierige Kiste. Ich fand's leidlich unterhaltsam, aber auf eine komische Art und Weise, die ich dir ungefähr 10 Stunden nach dem Event noch nicht genau sagen kann. Vielleicht sprechen wir uns in 2 Tagen noch mal, bis das ein bisschen weiter gesackt ist oder so. Ich fand's, glaube ich, nicht so schlimm wie du. Aber ich fand's auch nicht wirklich gut und im besten Falle, sage ich mal, Durchschnitt.
Ja, ich fand es schon kacke.
Ja, fair enough. Ja, weiter ging's. Erstmal wurde TLC angekündigt. 20. Dezember steht's an. Dann, ich habe schon angekündigt, im Tropicana Field.
Schöne Weihnachtsreview machen wir dann.
Ja, so richtig, ne?
Jeder Flasche Glühwein und dann Abfahrt.
Sei vorsichtig mit Glühwein, Kai. Wir wissen, wo das endet.
Sitze ich auch hier auf dem Stuhl und denkst einfach, ich kotze während des Podcasts.
Ja, wie damals bei WXW. Was, welche Anniversary Show war das?
Keine Ahnung, beide. Okay.
True, der letzten 2 Jahre auf jeden Fall. Ja. Wie war nochmal British Strong Style? Ich weiß es nicht.
Ja, also die war auf jeden Fall schlimmer, da weiß ich noch weniger.
Ja. Kommen wir jetzt hier zum Main Event Match, um es so auszudrücken. Wir haben letztes Mal Champion versus Champion. WWE-Champion Drew McIntyre gegen Universal-Champion Roman Reigns, begleitet von Paul Heyman. Die beiden großen Champions hier von beiden Brands gegeneinander. Die beiden großen Männer auch. Und gegen den Drew McIntyre sieht fast ein Roman Reigns ein bisschen klein aus, oder?
Ich habe auch gesagt, der Drew ist größer, als sie sich so face-to-face standen, ne?
Ja, ja. Also auch so breiter, ne? Und auch viel, ein ganzes Stückchen muskulöser. Also wir haben gesagt, Roman Reigns in der Form seines Lebens, aber Drew eben auch.
Für einen Drew ist das gar nichts.
Ja. Kommen wir hier mal zum Match. Wie gesagt, wir haben Match 2. Kommen.
Bitte? Ich muss wirklich, bevor wir zum Match kommen, ich muss wirklich nochmal sagen, ich habe es, glaube ich, schon in der Preview angedeutet. Ich bin sehr froh, dass Drew McIntyre der Gegner ist und nicht Randy Orton. Weil ich glaube, sonst wäre das Event nochmal eine halbe Stunde länger gewesen. Allein durch die Entrances. Beim Roman Reigns Entrance, ne? Irgendwann war ich so, Mann, jetzt sei doch mal im, das kann doch nicht so lange dauern, im Ring zu laufen, Alter. Und dann stand er irgendwie vor dem Ring und ich war so, ey, fuck it, ich spule jetzt vor. Spule, glaube ich, 40 Minuten vor, steht er vor der Treppe. Das sind 3 Schritte. Und ich so, Mann, das kann ich. Dann spule ich irgendwie noch mal so eine Minute vor, steht er am Seil. Ich bin so, Alter, das kann jetzt nicht wahr sein. Also, so, alles methodisch schön und gut. Aber Junges, nimm doch mal die Beine in die Hand.
Ja, ich meine, das Wichtige ist ja, jetzt wo der Undertaker retired ist, ja, einer auf der Karte, der muss den langen Einzug machen.
Ja, also, der ist dafür voll zuständig, die Sendezeit voll zu bekommen, wenn ihm mal was fehlt.
Genau das. Wie findest du eigentlich den neuen Entrance hier von Drew McIntyre mit dem Schwert und dem Hochrecken und dem Excalibur hier in die Rampe stopfen und dann Explosion und Feuer und all das, was dazugehört?
Ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Also, ein bisschen affig, aber auch ein bisschen geil. Also, ich finde zum Beispiel, wenn du da, also, der hat ja auch das Schwert, da ist ein bisschen abgerutscht dieses Mal, ne? Hast du gemerkt?
Ja, ja, ja.
Beim Reinstecken. Guter Gag. Also, zum Beispiel, wenn er das Schwert so am Griff hochhält, dann merkst du, Mann, der Typ ist schon eine heftige Erscheinung. Also so. Der streckt sich da und du siehst trotzdem nur Muskeln und alles. Und auch dieser Move mit dem, ich lasse so ein bisschen los und drehst dann in der Hand und drückst dann runter. Also, das hat irgendwie was. Und einen Rock tragen kann er auch.
Hallo?
Also,
Roddy Piper hat schon gesagt, it's not a skirt, it's a kilt.
Ja. das ist nicht verkehrt. Also, auch dann noch mit dem Schwert und dem Pyro dann, hat was. Ist halt die Frage, ob er es jetzt immer haben muss, weil ich sag mal, so ein Schwert ist ja auch mega unhandlich, so wenn er reißt.
Ja, einmal durch den Metalldetektor bitte damit.
Also, oh ja, das ist mein Schwert. Hä, wie haben wir ein Schwert? Ja, das brauche ich für ein Entrance, Mann.
Dann so, also, was? Also was mich ein bisschen stört, ist diese Geste, wenn er das quasi hochhebt und an den Griffen quasi oben nach oben reckt. Das wirkt auf mich sehr, sehr unnatürlich, weil ich das Gefühl habe, so hält niemand irgendwie in irgendeiner Situation ein Schwert.
Was für den coolen Spin.
Ja, ich weiß nicht. Das überzeugt mich jetzt nicht so. Ich weiß auch nicht, ob er unbedingt diese Armschienen braucht, die er da trägt.
Vielleicht sollte er so paar coole Hiebe machen, so pfiu, pfiu. Wie wär's damit? So, wenn er sein Entrance ist und man diese klirrenden Schwerter hört.
Mehr Schwertmoves für Drew McIntyre. Ja. Ich bin mir da auch nicht ganz, ganz schlüssig, aber ich glaube tatsächlich, dass gerade diese Entrance mit dem Feuer und dem Drumherum, dass das in Natura, wenn endlich mal Zuschauer da sind, wenn du da große Massen hast, wenn du wieder eine große Arena hast, ich glaube, dass das da richtig geil aussieht. Und ich denke, darauf baut man hin. Hoffe ich zumindest, dass man da noch ein bisschen länger dran festhält. Ist natürlich ein bisschen over the top, deswegen kann ich dein, das ist ein bisschen affig, durchaus nachvollziehen. Ich tue mich da auch noch ein bisschen schwer mit. Ich bin auch noch nicht 100% warm. Es ist kein Gänsehaut-Entrance für mich. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Art und Weise, wie man jetzt hier nochmal die Charakter nochmal ein bisschen betont. Aber ich bin auch bei dir. Ich würde das nicht jedes Mal bei einem Match machen, sondern wirklich dann nur bei den großen Matches, damit das sich nicht komplett abnutzt. So. Jetzt kommen wir mal zum Match. Und ich glaube, ich kann dich inzwischen gut genug einschätzen, dass dir die Anfangsphase viel zu langsam gewesen ist.
Ja, definitiv. Also man hat auch mal das Gefühl, ja, wann fangen sie denn jetzt mal an? Also es gab dann immer so ein bisschen dieses Kräftemessen und dann geht noch mal einer raus und sowas. Aber ich fand es gar nicht so verkehrt, weil auch hier sehr viel mit Mimik gearbeitet wurde. So Drew, der immer sein verschmitztes Lächeln drauf hat. So unterschätzt mich doch, ich mach dich lang. Und ein Roman, der dann auch immer auf der einen Seite frustriert ist, aber das Ganze auch so ein bisschen belächelt, so, ja, so, mach du mal, so auf kurz oder lang hau ich dich um. Ich habe aber ein großes Problem und ich habe es direkt nachgeguckt, ich habe noch nichts gefunden. Hat sich ein Drew McIntyre am Arm oder an der Schulter verletzt? Am linken Arm. Der wurde nicht normal gehalten die ganze Zeit.
Okay.
Und nach jeder Aktion wurde sie an den Arm gefasst und ich konnte mich auf nichts anderes mehr konzentrieren, weil ich immer bin, ist es jetzt oder ist es nicht? Also, weil, egal welcher Move es war, so manchmal hat sich irgendwie rausgepowert, aber danach hast du wieder gemerkt, ah, der Arm, der hängt irgendwie runter oder der wird immer ganz, ganz starr gehalten. Und ich musste mich dann immer konzentrieren und denken, ist er verletzt oder nicht? Das war ein riesiges Problem für mich.
Ich habe weder was gelesen, noch habe ich irgendwas davon bemerkt. Also ich weiß, da bist du vielleicht etwas genauer darauf eingestiegen als ich. Also mir ist das nicht aufgefallen. Also beziehungsweise also,
ich schon nicht ab der Hälfte, wenn okay. Nicht sogar schon früher.
Ja, kann sein. Weiß ich nicht, war das vor oder nach dem Kimura?
Nee, weit davor. Okay. Deswegen, weil er hat auch den Kimura gezeigt und dann lag er auch wieder so, hat den Arm so komisch gehalten.
Ja, weil da ist es mir tatsächlich so ein bisschen aufgefallen, dass er sich da ist irgendwie, dass das irgendwie ein bisschen merkwürdig sah. Kommen wir trotzdem mal ein bisschen zum Match. So ein bisschen Abfolge. Wir haben erstmal am Anfang dieses Abtasten gehabt. Und ich finde hier in dem Match, ich habe schon von ein, zwei Matches gesagt, das war ausgeglichen, aber hier ist es ja wirklich so, dass du es ging ja wirklich hin und her einfach in dem Match. Also wer gerade die härteren Aktionen gezeigt hat und die haben sich immer wieder ausgekontert und auch gerade in der Anfangsphase war es ja dann so, da zeigt dann Drew McIntyre den Neckbreaker und dann anschließend den Kip-Up. Roman Reigns weicht aus, will einen Samoan Drop zeigen, den kontert wiederum einen Drew McIntyre, dann geht's in den Turnbuckle und danach gibt's erst einen Samoan Drop. Generell die Dynamik zwischen den beiden, die mochte ich sehr gern. Ich finde, man hat hier ein gutes man hat es hier gut geschafft, gerade die großen Trademark-Aktionen so zu betonen, wo dann auch in Roman Reigns versucht, den Superman-Punch zu zeigen, Drew McIntyre auskontert in den Future Shock DDT, was ja auch früher mal sein Finisher gewesen ist, und dann wieder ein Two-Count. Und dieses ganze Hin und Her haben wir dann ja gesehen. Und einen Roman Reigns, der dann eben auch schon das erste Mal für den Guillotine-Choke hier geht. Es gibt einen Overhead-Suplex. Und danach gab es ja auch vielleicht ab dem Zeitpunkt, weil da haben wir dann auch gesehen, dass ein Roman Reigns einen Drew McIntyre hier in den Ringpfosten geschickt hat. Vielleicht danach, dass das so eine, vielleicht ist er einfach Verkaufen dieser Aktion gewesen?
Ja, ich weiß es nicht.
Na gut.
Also es kann sein, aber also irgendwas fand ich komisch. Also ich weiß nicht, vielleicht wenn du nochmal reinguckst oder sowas, also das sah schon teilweise nicht gut aus.
Okay. Ich weiß nicht. Was ich sehr mochte wiederum, war das, was nämlich nach dieser Ringpfosten-Geschichte kam, wo dann Roman Reigns hier das erste Mal ein Spear versucht hat und ein Drew McIntyre auch hier wieder ausweicht und ja in den Kimura geht.
Also das war ein sehr schöner Konter.
Also fand ich super.
Ja. Es sah sehr, sehr rund aus, weil es ist häufig, ich sag mal, beim Spear geht's noch, aber es ist häufig schwierig, so Rende-Konter zu gut, Rende-Finisher oder generell Moves gut zu kontern. Ohne dass es doof aussieht. Das ist ja auch ein Problem, was ich schon mehrfach beim Claymore angemerkt habe. Aber das hier, das war super, super sauber.
Ja. Auch da passt ja auch irgendwo. Ne? Beide haben eine Vergangenheit mit Brock Lesnar. Eigentlich ist das kein etatmäßiger Move von Drew McIntyre. Hier packt er den aus. Und wie du richtig gesagt hast, das sah richtig geil aus. Und das ist auch so ein Ding gewesen, also den hatte ich halt noch nie gesehen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemand schon mal den Spear so quasi aus der Bewegung heraus gekontert hätte. Das mochte ich sehr gerne. Und da hatte ich wirklich meinen Spaß dran und habe davor gesagt, ach, krass. Ne? Und dann Roman Reigns ist ja dann wirklich kurz vor der Aufgabe, verlässt dann den Ring, Drew McIntyre hinterher. Und tja, die Samoaner und die Kommentatorenpulte, oder?
Ja, und wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann halt beim zweiten Mal.
ja.
Das war schon nicht verkehrt. Und ich sag mal, wenn du schon einen Tisch kaputt machst, dann kannst du auch ganz aufräumen und spierst dann nochmal deinen Gegner durch die Barrikade.
Und das war auch was man hier eben an dem Match ganz gut gesehen hat. Man hat so eine schöne Eskalation gehabt, wie ich das immer so schön sage. Ne? Also du hast eine schöne Entwicklung. Klar, am Anfang das Abtasten, die großen Schläge und die großen Kicks teilweise auch. Und dann eben irgendwann geht's halt raus und es geht dann durch Tische und es geht durch Barrikaden. Und das hat für mich hier ganz gut gepasst. Vor allem auch, weil ja auch einen Roman Reigns das ja echt gut verkauft hat. Auch gerade die Tatsache, dass dieser Drew McIntyre nicht mehr der Drew McIntyre ist, den er vor ein paar Jahren schon mal besiegt hat, sondern das ist jetzt jemand anders. Und der frisst sogar einen Spear. Und das ist ja schon eine große Kiste, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Also du hast auch gemerkt, also hier auch nicht zwingt ein großer Move bringt das Ende, ne? Also die beiden, die schenken sich nichts, sondern auch, dass ein Drew McIntyre nochmal rauskommt, hat ja auch gezeigt, so, der wird auf jeden Fall nicht kampflos untergehen.
Ja, und er ist eben auch stärker, als er es früher mal gewesen ist. Und der ist jetzt auf einem anderen Level, der ist härter und zäher, der will es vielleicht auch ein bisschen mehr, als er es früher noch gewollt hat. Das, finde ich, hat man hier gut rausgebracht, weil natürlich, wenn du Champion gegen Champion hast, du willst ja da nicht einen absolut schwächer darstellen lassen. Und zugleich hat man es aber hier, wie ich finde, auch gut gemacht. Es war jetzt kein totales Finisher-Overkill, oder wie siehst du das? Es waren ja schon einige Spears dabei und so, aber es war jetzt ja nicht komplett überladen, oder?
Ja, das ist wahr. Also es war jetzt nicht irgendwie, ich mache nochmal wie gegen Brock Lesnar 6 Superman-Punches und 4 Spears und dann habe ich gewonnen. Das war ja hier wirklich vollkommen okay. Übrigens fand ich diesen einen Spear, der dann im Ring gezeigt wurde, den fand ich sehr heftig. Also weil es wirklich so ein Sudden Stop war. wo du wirklich gemerkt hast, eigentlich will der Körper noch nach vorne laufen, aber der wird gerade ganz böse gebremst von dem Roman Reigns.
Generell war das ein sehr, sehr hart geführtes Match zwischen den beiden. Und ich sage ja immer so schön das Wort Heavyweight Clash, das war hier auch ein Heavyweight Clash, aber ein sehr dynamischer. Und du hast gemerkt, dass die beiden hier sowohl ihre Charaktere gut gespielt haben, aber die wollten sich auch noch mal zeigen. Die wollten zeigen, dass sie jetzt auch die Top-Leute in den entsprechenden Bereichen sind. Und das hat mir gut gefallen. Also man hat hier wirklich die Intensität gemerkt. Man hat gemerkt, dass die beiden sich hier den Arsch aufreißen. Die Geschichte ist gut erzählt. Jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Wie fandst du hier das Finale? Es gab ja dann die Claymore, einen Roman Reigns fliegt ganz, ganz fies irgendwie in den Ringrichter rein, der aus dem Ring fliegt. Und dann sehen wir einen Jey Uso, der hier eingreift. Es gibt den Low Blow gegen den McIntyre, es gibt einen Superkick, es gibt den Superman Punch, also Superkick von Jey Uso. Es gibt Superman Punch und dann gibt's den Guillotine Choke. Drew McIntyre kämpft, versucht noch irgendwie herauszukommen, schafft's aber dann nicht mehr und wird bewusstlos. Und ja, ein Roman Reigns gewinnt hier am Ende. Hat es das für dich gebraucht? War das eine Fortführung der Geschichte? Wie siehst du das?
Ich sag mal, das war klassisches 50-50-Booking, ne? So, um zu zeigen, ja, der Drew, der könnte quasi gewinnen, wenn das mit dem Ref nicht gewesen wäre. So, deswegen ist er sehr stark. Er kommt auch aus Moves raus. So, deswegen ist er noch stärker. Aber ein Roman gewinnt letztendlich. Deswegen ist er stärker eigentlich. Aber er hat ja gewonnen durch Schummeln. Also, ist er wirklich stärker? Fragezeichen. Also, das war so ein bisschen, also klassisches 50-50-Booking, ne?
Ja, in der 50-50-Booking ist ein bisschen was anderes, aber es ist natürlich sehr schon, man schützt natürlich auch Drew McIntyre ja einfach.
Ja, es ist halt nicht, dass beide Match gewonnen haben, aber es ist halt immer so dieses, ja, er hätte jetzt gewinnen können, wenn der Ref aufgepasst hätte. So dieses genau. Klassische. Und dann gewinnt doch der andere. Und deswegen haben eigentlich ja beide gewonnen. Also, weißt du, das ist so, ja.
Ja, bin ich bei dir. War das für dich überladen? Hat es das jetzt hier gebraucht? Hat das irgendwie dich aus dem Match genommen? Hat das gepasst?
Ja, gebraucht ist schwierig. Also ich habe irgendwie viel Negatives darüber gelesen, was ich unangemessen finde, weil letztendlich einen McIntyre gewinnen zu lassen, wäre Quatsch. Einen Roman hier clean gewinnen zu lassen, wäre Quatsch. Und so konntest du dann eben noch Jey Uso da einbinden, der sich ja wieder irgendwie, der seine Schuld reinwaschen wollte, um zu zeigen, hier, guck mal, großer Cousin, Head of the Table, ich würde doch gerne nicht am Katzentisch sitzen, sondern mit dir irgendwie. Ich helfe dir auch. War dann insofern irgendwie ja auch schlüssig, ne?
Ja, also bei mir ist einfach momentan so, Roman Reigns ist der interessanteste Charakter, meiner Meinung nach, gerade bei WWE, also egal ob bei Raw oder SmackDown oder für mich auch bei NXT, ist mir wurscht. Ich finde, das ist momentan der Charakter, der mich am meisten interessiert. Und deswegen ist das für mich eigentlich eine logische Progression in dem, was gerade gemacht worden ist. Er ist ein dominanter Heel, der aber auf der anderen Seite eben auch immer wieder auf die fiesen Tricks zurückgreift und jetzt dann eben in diesem Fall sogar auf die Hilfe von Jey Uso. Ob sie jetzt gebraucht hätte, lassen wir mal so dahingestellt. Aber es gab wieder den Cheap Shot, den haben wir auch in den letzten Matches immer gesehen. Roman ist jetzt eine fiese Möpf, wie man so schön in Köln sagt. Und das hat in meinen Augen sehr, sehr gut zum Charakter gepasst. Hat auch dadurch einen Drew McIntyre nicht schlecht aussehen lassen und war in meinen Augen eine gute Kompromisslösung, um hier irgendwie dieses Match zu Ende zu bringen, weil de facto konnte man hier keinen Clean verlieren lassen oder gewinnen lassen, weil dadurch direkt der andere schlechter ausgesehen hat. Roman Reigns ist gerade so prägnant, Drew McIntyre hatte gerade erst den Titel gewonnen, da kannst du ja nicht einfach sagen, okay, 25 Minuten Spear, Finish, Ende. Geht halt nicht. Deswegen war das für mich in Ordnung. Und ich fand es auch jetzt nicht als einen Letdown für mich als Zuschauer oder sonst irgendwas, sondern das war schon absolut in Ordnung. Was ein Letdown für mich gewesen ist, ist die Tatsache, dass ein The Miz nicht aufgetaucht ist. Kai.
Ja, aber ich sag mal, dadurch, dass man dann wusste, okay, die Show geht noch irgendwie 40 Minuten, wenn dann Cash-Out mache ich bei Tipico immer, wenn dann Cash-In ist, dann sollte das auch eigentlich die Show beenden und das der Show-Closing-Shot sein. Und nicht, ja, Miz cashed ein. Übrigens, wir schicken jetzt 20 Leute raus. So, das ist dann schon besser. Und ich habe halt immer noch die Hoffnung, ich weiß, es ist sehr verblendet, ist mir egal, ich möchte ein Cash-In mit Fans. Irgendwie. So, von mir ist auch einfach mal alle Corona-Leugner 2000 Mann rein, Miz reincashen lassen und dann alle Corona-Quarantäne.
mich hat das tierisch gestört, dass hier ein The Miz nicht rausgekommen ist. Du hast einen Champion Drew McIntyre, der bewusstlos und ausgedrückt am Boden liegt nach einem 25 Minuten Gemetzel mit Roman Reigns. Und er hier, ich bin da klug, ne? Ich weiß, wie das geht. 10 Jahre her, wisst ihr noch, hier das böse, reinguckende The Miz-Mädchen und so. Und die Situation nutzt er dann nicht aus. Ich habe die ganze Zeit davor gesagt, jetzt mach doch, der ist K.O., du musst nur da hinrennen und du musst nur die Lorbeeren hier aufsammeln. Warum? Und dann nicht mal angedeutet.
Wir alle wissen ja auch, der Tribal Chief, der hat nicht so Bock, so Spotlight und sowas zu teilen, ne? Und wenn dann The Miz rausrennt oder sowas und dann die Family disrespected, ja, dann hat der Arsch aber Kirmes. So, also, dann war es ja auch so, du hattest dann ja die Kamera auf Roman, der an der Bühne da gefeiert hat und Jey Uso meint, ja, dann komm, ich hab hier noch einen Stuhl frei, setz dich hin. Und dann saß ja auch Drew McIntyre schon wieder. Und dann war auch zu spät. Also ich fand das okay.
Nee, ich fand's dumm. Ja. Also ich finde, dass dadurch ein The Miz extrem dumm ausgesehen hat, gerade in der Art und Weise, wie er sich in den letzten Wochen präsentiert hat.
Ja, das war nicht optimal. Das war nicht die beste Chance. Weil, also der Faktor Roman Reigns, ich hätte auch nicht eingecashed, bin ich ehrlich. Weil dann bist du da, machst gerade hier das Kalkoschen Finale und dann ist aber Superman Punch. Und dann guckst du doof rum. Und dafür war es bis dann vor Gericht gezogen und hast einen Koffer geholt.
Ja, also das war aber was ganz Großes, ne?
Ja. Nee, also ich kann das ja wirklich nachvollziehen. Weil so, dann wäre irgendwie, so, The Miz läuft dann am Roman Reigns vorbei und er denkt sich, nee, dann gebe ich jetzt mein Spotlight ab. Das passt doch auch nicht zum Tribal Chief, jetzt mal ehrlich. Also jetzt meine ich jetzt aber wirklich ernst. Das passt halt auch nicht.
Ja, ach, ich weiß nicht. Ich fand, das hat mich hier irgendwie so ein bisschen gestört. Also nicht, dass ich den Cash-In jetzt unbedingt gebraucht hätte, aber es hätte für mich irgendwie wenigstens zu Charakter The Mist gepasst, wenn er nicht wenigstens sich mal gezeigt hätte, vielleicht mal reingelugt hätte und es mal angedeutet hätte, dass man dieses Kribbeln kurz hat, weißt du?
Ja.
Ja, naja, auf jeden Fall haben wir danach noch gesehen, dass hier sich Jay und Roman wieder versöhnen, ne, und Roman wieder sagt, na gut, komm, ne, bist ja doch irgendwie, bist doch ganz Familie.
Okay.
Genau. ja, und du hast richtig gesagt, wenn man dann mal geschaut hat, der reine, ich nenne es mal die reine Survivor Series, der Wrestling Event, der endete so nach, ja, 2 Stunden 40, 50 irgendwie so um den Dreh und danach war aber noch mal 40 Minuten auf der Uhr irgendwo und dann gab's das große Farewell des Undertaker. Und ich muss dir gerade noch eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe heute Nacht von Savio Vega geträumt.
Ja, das ist ein Zeichen, ne?
Ja, aber ich habe kurz bevor ich ins Bett gegangen bin, habe ich auf den Instagram-Account auf Instagram geschaut und da folge ich auch Savio Vega mit dem Headlock-Kanal. Und er hat dann halt Fotos von sich gepostet und der ist ja Teil der Bone Street Crew. Das ist ja hier die Mannschaft, die quasi dann auch da aufmarschiert ist zu so weiten Teilen. Und aus irgendeinem Grund habe ich geträumt, dass ich auf irgendeiner Wrestling-Veranstaltung gewesen bin und ich wollte unbedingt ein Autogramm von Savio Vega, was ich Shaggy schenken wollte. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon hier Pandemie-Isolationsstörungen in meinem Hirn sind oder sonst irgendwas, aber ganz obskurer Kram. Und ich habe es am Ende nicht bekommen übrigens.
Oh, ja. Enttäuschend.
Das ist echt bitter.
So setze ich mich für Shaggy ein, ne?
Keine Mühe. Ja, so sieht's aus. Naja, auf jeden Fall, die Festivitäten begannen damit, dass hier ein Mike Rome die Ansage gemacht hat und dann kamen ja erstmal diverse Gäste raus. Wir haben einen Shane McMahon gehabt. Ich zähle jetzt gerade mal ganz kurz auf und dann kannst du für mich jetzt gleich noch was dazu sagen.
Ja, ich glaube, ich gehe einfach in der Zeit, weiß ich nicht, was kochen oder so.
Wir hatten einen Shane McMahon, wir haben Big Show, JBL, Jeff Hardy, der sich das Symbol des Undertaker aufs Gesicht was gemalt
cool
hat.
Was sehr cool aussah.
Ja, so ein bisschen wie so ein Undertaker-Waschbär.
Nein, noch nicht. Kam auch hier, wie heißt er, Frank Fährmann raus.
Genau. Wir wollen die Waschbären sehen. Mick Foley war dabei, der Godfather, die Godwins, Henry und Phineas waren dabei, Savio Vega natürlich, Rikishi, Kevin Nash, Booker T, Shawn Michaels, Ric Flair, Triple H und dann am Ende Kane und Kane dann sogar mit Ringmontur quasi, was ich ein bisschen witzig fand. Aber ohne Feuerwerk.
Der aber auch damit keine Hand gegeben hat, weil The Big Red Machine ist halt ein anderer Mensch, ne?
Ja, und der hätte es ja fast machen können, der war nämlich der Einzige, der eine Maske getragen hat. So, das war's auf jeden Fall. Und ich habe jetzt gedacht, irgendwie, da werden jetzt noch ein paar Reden gehalten oder sonst irgendwas. Stattdessen blendete dann das alles über zu dem Musikvideo von Metallica mit Now That We're Dead. So, mit schönen Bildern, das war stimmungsvoll und so. Und ja, dann sollte ja irgendwann der Undertaker kommen. Es wurde ein bisschen gebitzelt mit diesen Tesla-Spulen, die da aufgebaut worden sind.
Die dann auch das Team gespielt haben, ne?
Genau. Und das fand ich ganz merkwürdig. Fandst du das nicht auch merkwürdig? Ich habe erst gedacht, der Soundtrack kaputt.
Ja, das fanden viele Leute cool und ich fand, das klang irgendwie doof. Also war sicherlich bestimmt sehr aufwendig. Aber ja. Übrigens hat vorher noch Vince McMahon geredet.
Stimmt, ich habe Vince McMahon vergessen. Hat auch nicht so viel gesagt, aber ist egal.
Ja, aber wirkte emotional.
Das stimmt. Also ich sag mal so, Vince McMahon war auf jeden Fall der am emotionalsten hier gewirkt hat. Von allen, die dann noch im Ring kommen sollten oder die im Ring waren, oder?
Ja gut, Undertaker war ja auch viel Gesicht bedeckt, ne? Und ich glaube, das war auch schwer. Also so, ich glaube, das ist dem auch schwer gefallen.
Ja, man hat ein bisschen gemerkt, dass er schluckt irgendwie immer wieder mal. Aber naja, Entrance, geil, Undertaker kommt raus, Nebel und all drumherum, Feuerwerk, weiß ich, wie sich das gehört. Und der Undertaker dann hier eben komplett in den Charakter. Wir bekommen Thank You Taker Chance aus der Dose. Und ich habe mich wirklich total schwer damit getan. Ich weiß nicht, ob ich alt und verbittert bin. Ich fand das echt total unemotional. Und es war nicht das, was ich mir irgendwie erhofft hatte. Ich führe das gleich weiter aus. Wie hast du hier den Abschied gesehen?
Ja, es war irgendwie, also ich habe es ja schon im Vorgespräch gesagt, es hat irgendwie wehgetan. Es hat im Herzen wehgetan. Also das ist halt nicht der Abschied, den man einem Undertaker gönnt. So, also wenn du jetzt mal an diesen Abschied eines Ric Flairs damals denkst, so, wo dann auch alle Fans da sind und nochmal die Wrestler rauskommen auf der Bühne und alle applaudieren und sagen, ey, dankeschön. Und ja, also die Emotionalität war irgendwie da, aber sie hat dann auch sehr stark gefehlt. Weil du hast gedacht, so Mann, dieser Mann, der hat alles gegeben und er hat so viel mehr verdient als das, was jetzt hier gerade ist, aber mehr geht jetzt gerade leider nicht. Das ist die Frage, ob man sich irgendwie dann noch hätte aufsparen sollen für bis in einem Jahr. Das ist halt die Frage, wäre in einem Jahr wieder alles normal gewesen? Ich bezweifle es halt auch so ein bisschen, ne? Und dann hast du nicht mehr 30 Jahre, sondern 31 Jahre Taker. Es ist irgendwie ganz, ganz surreal, dass dann dieser Typ, der so immer da war, seinen Abgang dann so ganz alleine feiert, in einer leeren Halle quasi.
Ja, auch dann, als er dann so rumgeschaut hat und so, ich denke mir, ja, klar, natürlich hast du irgendwie so die Erinnerungen und all das, was dann irgendwie so in dir vorgeht. Aber auf mich wirkte halt dieser Abschied so extrem gestaged und unnatürlich. Und das hat mich wirklich gestört. Den schönsten Moment, den ich hier hatte, da war wirklich die Sache mit Paul Bearer, weil das halt so für mich als Fan irgendwie was gewesen ist. Aber der ganze Drumherum wirkte halt auf mich nicht echt. Und das ist immer was ich eigentlich sehr gemocht habe an anderen Abschieden. Egal, ob jetzt Publikum oder nicht. Aber dass du das Gefühl gehabt hast, da hast du die Menschen vor dir. Und das hat mir hier sehr, sehr, sehr gefehlt. Auch, dass der Undertaker mit seiner Undertaker-Stimme gesprochen hat und dann auch nur so ein paar Sätze gesagt hat. Ich hätte mir hier wirklich noch so ein paar echte Worte von Mark Calloway zum Abschied gewünscht. Und ja, so war dieser Moment mit Paul Bearer, der dann ja, als der Undertaker sich hingekniet hat, dann ja auch dann als Hologramm quasi erschienen ist. Das fand ich toll. Auch, dass in der Undertaker natürlich dann also die Halle verlassen hat, dann nochmal die Faust in die Luft gereckt hat und so. Und diese ganzen Signature-Gesten, die er gemacht hat, klar, das ist irgendwie geil, aber es war halt für mich so künstlich und es war für mich nicht echt und ich hab's nicht gefühlt. Das vielleicht liegt das an fehlenden Zuschauern, vielleicht liegt es daran, dass das im Charakter gewesen ist, vielleicht liegt es daran, dass der Undertaker gefühlt schon 8 Abschiede gehabt hat. Weiß ich nicht. Es gibt halt, was ich gelesen habe, bis jetzt geht halt ich fand's mega geil und ich hatte Pipi in den Augen bis hin zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo dazwischen und ist vor allem sehr, sehr subjektiv. Ich habe es nicht gefühlt. Ich habe davor gesessen und habe mir gedacht, ja, wo sind eigentlich die Gäste abgeblieben?
Ja, also ich saß wirklich davor und habe gesagt, du musst da jetzt was fühlen. So, ich habe mich quasi dazu gezwungen, irgendwie was zu fühlen, so zu denken, so Mann, das ist der Undertaker, so das ist schon krass, also so größer wird's eigentlich nicht mehr. Ja, es war irgendwie ein Abgang, der einem Taker nicht würdig war. Also jetzt damals bei WrestleMania 34?
Nee, du meinst 33, glaube ich, gegen Roman Reigns, dieses furchtbare No-Holds-Bart-Match, wo er dann hinterher seinen Mantel und seinen Hut abgelegt hat.
Das war emotionaler. Ja. Das war echter.
Ja. Und das hat mich hier ein bisschen gestört. Und ich habe mir irgendwie was Größeres, Ehrlicheres, Offeneres, vielleicht auch ein paar Tränen in irgendeiner Art und Weise oder ein paar Geschichten oder irgendwas. Ich habe auch erwartet, dass die Gäste irgendwas machen, außer dass alle in den Ring kommen, Hallo sagen und dann sich irgendwie an den Ringrand stellen. Das hat mir auch gefehlt. Also mir hat diese ganze, es war halt für mich keine wirkliche Feier, sondern es war halt dieser Entrance und mir hat da echt ein bisschen was gefehlt. Ich kann mir nicht, kann dir nicht helfen. Also mit Paul Bearer war geil. Da habe ich mich dann wiedergefunden, der Undertaker da nochmal zu sehen. Ich muss aber halt eben auch sagen, ich glaube nicht, dass das der letzte Auftritt des Undertaker gewesen ist, auch wenn er gesagt hat, dass der Undertaker jetzt in Ruhe schlafen muss, zur Ruhe gelegt wird. Ich glaube da nicht dran irgendwo. Ich glaube, den werden wir garantiert noch irgendwo noch mal sehen. Und ich hoffe einfach, dass er dann ich will noch einen ehrlichen Abschied. Das hat mich nicht befriedigt hier. Es tut mir leid.
So. Das ist ein ganz komischer Send-off, ne?
Ja, und mir tut's halt ein bisschen weh. Also mir tut's halt wirklich ein bisschen in der Seele weh. Der hat mich jetzt 30 Jahre begleitet. Ich weiß, dass ich habe damals das Debüt habe ich zusammen mit meinem Bruder geschaut. Ich meine, das ist 30 Jahre her, da war ich 11 irgendwo. Und also er begleitet mich meine ganze Wrestling-Laufbahn, quasi meine Wrestling-Konsumenten-Laufbahn. auch wenn ich jetzt nicht der riesen Undertaker-Fan gewesen bin, aber trotzdem war der halt immer jemand, der für große Momente irgendwie gesorgt hat und für große Matches auch immer wieder gesorgt hat. Und das war dem hier nicht würdig. Und das tut mir echt ein bisschen weh. Und vielleicht tut es mir auch ein bisschen weh, dass ich da nicht emotional dabei gewesen bin, aber es hat mich nicht abgeholt. Schreibt uns da gerne mal, ne? Wie hat's euch gefallen? Schreibt uns gerne bei Twitter, bei YouTube unter das Video oder so. Wie ja, ihr das
gesehen habt. Also wirklich, das würde mich mal definitiv interessieren, wie die Leute denn dieses Farewell gesehen haben, weil ich glaube, gerade so für die alle, die im Ring waren, war alles, was Backstage war oder auch davor im Hotel, wie die Crew da zusammen abhängt, ich glaube, das war viel, viel geiler als alles andere. So, ich glaube, das war so ein wirklicher Abschied für die und also jetzt mal Hand aufs Herz, du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass auch die Legends damit zufrieden waren, kurz einmal zum Ring zu kommen, dadurch rumzustehen und nichts zu machen. Also jetzt mal ehrlich, oder?
Ja.
Gerade für so einen jahrelangen Freund.
Also. Ja, vielleicht freuen die sich einfach auf die Aftershow-Party oder so.
Ja, kann auch sein. Also das ist, also es war alles irgendwie ein bisschen unrund und komisch. Und ich würde unbedingt wissen, ob das noch jemandem aufgefallen ist mit dem Arm von Drew McIntyre, weil das ist mir wirklich ganz, ganz krass aufgefallen.
Na gut, ich bin mal gespannt, ob wir da noch Einsendungen bekommen. Also schreibt uns da gerne. Twitter sind wir bei @headlock.de und natürlich bei YouTube könnt ihr uns auch finden oder ansonsten fragen@headlock.de. Generell, wenn ihr natürlich Fragen habt, die wir vielleicht dann auch im nächsten Podcast beantworten sollen, schickt uns die gerne zu. So, Kai, kommen wir doch hier mal jetzt an der Stelle zu unserem Fazit und zur Bananenwertung. Wie hast du hier die Survivor Series in der Gänze gesehen? Wie hat sie dir gefallen? Und wir brauchen natürlich wie immer die Bananenwertung.
Ich find's echt schwierig. Also wirklich, es gibt so extreme Ausschläge wie das Tag Team Match, mit dem ich wirklich sehr viel Spaß hatte. Dann hast du aber auf der anderen Seite dieses Frauenmatch, was ich katastrophal fand. Das Main Event, also das Main Event Match natürlich. Das war für das, was es war, auf jeden Fall irgendwie auch gut. So, ich hatte halt irgendwie dieses Problem, wo ich mich gefragt habe, ist er jetzt verletzt oder nicht? Das ist dumm, weil ich mich damit auch irgendwie selber ein bisschen aus dem Match rausgenommen habe. Finish war jetzt irgendwie ungeil, macht aber Sinn, natürlich. Das ist immer so auch ein bisschen das Problem bei Champion gegen Champion, wenn beide stark aussehen sollen. Du kannst halt nicht jeden immer von Brock Lesnar squashen lassen. Das Männerding hat mir erstaunlich viel Spaß gemacht. Also hat mich dann wirklich doch gewundert. Ich habe es ja eben so ein bisschen erwartet und wir wollten ja auch unterhalten werden, haben wir auch in der Preview gesagt. Und das hat es eigentlich getan. Ich würde dem Ding hier aber overall so eine 6-7 geben.
What? 7?
Ja.
Ah, nee, Alter.
Ja, eine 6. Sagen wir mal eine 6.
Also, das finde ich schon ein bisschen viel. Ich gebe dem Ding hier eine 5.
Ich denke immer so, 5 von 10 ist halt eine 4. Aber es war ja mehr als eine 4. So schulnotenmäßig. Das ist immer mein Problem.
Nee, ich finde 5 finde ich hier gerechtfertigt. Ich fand, es war für mich gab es halt relativ, also hier waren ein paar gute Matches dabei, die waren okay, aber ich hatte jetzt nicht dieses Top-Notch-Match, was mich jetzt absolut reingerissen hätte, wo ich dir noch in 3 Wochen von erzähle, weil ich so geil fand, sondern ich finde, hier waren ein paar gute Matches dabei, angefangen bei dem Main-Event-Match, was ich mochte. Sasha Banks gegen Asuka war gut, passt auch da irgendwie vollkommen mit rein. Street Profits gegen New Day waren gut. Opener war okay, war unterhaltsam, aber jetzt auch nichts, wo ich sage, da kräht morgen noch ein Hahn nach. Battle Royale war in Ordnung. Ich fand, das war eine gute, unterhaltsame Veranstaltung, aber die ist eben nicht, also 6 ist halt für mich schon ein bisschen höher. Also 6 ist für mich, wo ich wenigstens ein Match habe, wo ich absolut austicke und komplett mit dabei bin. Und das hatte ich hier eben nicht, sondern ich hatte immer nur gute Matches. Für mich war, jetzt wo wir drüber gesprochen haben und ich nochmal so ein bisschen hab Revue passieren lassen, ich glaube, für mich war McIntyre gegen Reigns das beste Match und dann eben das Tag-Team-Match und dann eben das Match zwischen Sasha und Asuka, weil da ein bisschen mehr Storyline-Dichte und so drin gewesen ist. Manchmal entdecke ich das halt eben auch erst, wenn ich darüber rede quasi. Und ja, ich bin bei 5. Ich fand, es war eine solide Veranstaltung. Aber mir hat auch hier dieser Rausschmeißer mit der Undertaker-Geschichte, die würde ich ja auch mit reinzählen. Und da gibt's halt eben bei mir auch dicke Abzüge.
Wenn wir die noch mit rein, ich habe jetzt nur so Matches bedacht, dann, also an sich bin ich hier bei einer, dann würde ich sagen eine 6. Wenn ich das so die Skala für mich so auslote, dann wäre das eine 6. Mit dem Undertaker-Ding dran, was noch mal viel von der Zeit ausmacht, aber dann doch irgendwie gar nicht so geil war, dann würde ich sagen eine 5 von 10.
Ja, so ist es halt. Schreibt uns da auch gerne, wie ihr den Event hier gesehen habt. Und Kai, möchtest du noch abschließend etwas sagen?
Ja, 7 ist bedeutend zu hoch, wenn ich so drüber nachdenke.
Ja, 7 ist halt schon, wäre es halt ein krasses Ding. Nee, wir haben hier durchaus gute Matches gesehen, aber für mich hat es dann eben auch dann nicht ganz gereicht, um mich hier komplett
wir sind ja komplett doof. Bananenwertung ist ja, geht ja bis 8, geht ja gar nicht bis 10, ne?
Ja, ja, ich weiß, weil du nicht rechnen kannst.
Jetzt verstehe ich auch, warum du so reagiert hast. Nee, dann, Junge, deswegen habe ich auch gesagt, so 6 oder 7 von 10. Jetzt checke ich auch, warum du bei der 7 so komplett Dingens war es. Nee, Aspe, Junge, dann war es auf jeden Fall, dann war es eine 4 oder eine 5. Jetzt checke ich auch, woher dein plötzlicher Ausbruch war. Nee, klar, Banane geht ja nur bis 8, ganz vergessen.
Mann, wie viele Reviews haben wir jetzt schon miteinander gemacht?
Jetzt anscheinend zu viele.
Du siehst den Wald vor lauter Bananen nicht, mein Freund.
Ja, du lässt mich auch erzählen, nicht so, ja, 7 von 10. Und
ich habe einfach gedacht, du rechnest schlecht, so wie ich auch immer schlecht rechne.
Stimmt. Jeder Podcast nur nach so 50% aus einer korrigiert den anderen. Weil beide sehr dumm sind.
Ach ja. Also,
da muss ich einfach auch nochmal, um zu zeigen, wie dumm ich bin. Nochmal vielleicht einen kleinen Vermerk machen und auch ganz dreist nochmal unser Patreon pluggen. Da haben nämlich, das wird, ich weiß gar nicht, ob es schon online ist oder ob es noch online ist, es wird noch online kommen, könnt ihr euch drauf freuen, aber als kleiner Teaser, da haben ja Chris und ich den Watch-Along gemacht zu WrestleMania 17 und dumm wie ich bin, natürlich nur Luft im Kopf, gucken wir das Match von Triple H und Undertaker und irgendwie Taker so ist irgendwie, nee, Triple H gerade quasi, einer von beiden gerade aber irgendwie den Sieg zu holen und der andere kommt raus, bin ich so, Wrestling-typisch, klar, jetzt gewinnt natürlich der und der. Chris fragt so, ja und was glaubst du, wer gewinnt? Man hat im Kopf, es ist WrestleMania. Und ich so, ja, könnte schon sein, dass Triple H das hier holt. Also um nochmal klarzustellen, wie sehr dumm ich bin.
Eieiei.
Ja.
So deswegen kann's gehen.
Manchmal sind die Gedanken ganz woanders. Da denkt man auch, die Bananenwertung geht bis 10.
Richtig.
Ich bin wie Dave Meltzer, weiß ich. Ich springe einfach manchmal in mein eigenes Rating-System. Das Event kriegt 9 von 8 Bananen.
Oh Mann. Naja, aber ich würde sagen, wir sind hier durch. Und vor allem, wir haben ja schon das nächste Podcast-Ding hier wieder vor der Brust, Kai, weil wir haben es ja in schöner Regelmäßigkeit gemacht, gerade auch nach dem Big Four oder jetzt auch zuletzt. Raw Cross Smackdown steht dann am Wochenende wieder an und da beleuchten wir dann natürlich die Geschehnisse nach der Survivor Series natürlich. Ne? Was geschah nach der Survivor Series? Darüber sprechen wir bei Raw Cross Smackdown am Samstag auf Patreon und bei Steady und am Sonntag hier dann im Freefeed. Da werden wir nochmal beleuchten, was da passiert. Und wer weiß, vielleicht sehen wir Lars Sullivan wieder, vielleicht dann auch mal ein Aleister Black. Man weiß es nicht, vielleicht ein Cesaro. Werden sehen.
Ja, Aleister Black, oder Lars Sullivan fordert, glaube ich, Roman Reigns raus und gewinnt bei TLC. Das
wird Zeit.
Genau. Sagen so, ja, der hat mich auch damals immer gemobbt. Ich durfte nie am Tisch sitzen.
Genau, das ist dann auf jeden Fall der Plan. Das gibt's am Samstag, beziehungsweise am Sonntag dann hier eben für alle. Wir haben jetzt unter der Woche haben wir noch das Magazin, wir haben das Match of the Week, wir haben 2x5 bei Patreon und bei Steady. Also freut euch darauf, wir bomben euch zu mit Podcasts. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt einzusteigen bei Patreon und bei Steady. Und ihr habt obendrein auch noch Zugriff auf das gesamte Archiv. Und ihr könnt euch vielleicht noch mal die Survivor Series 93 mit Shaggy und mir anschauen, die gar nicht so gut ist, aber mit uns macht Spaß. Das haben wir schon diverse Male jetzt gehört. Wir machen den Event besser. So muss das sein. Und in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.